Attention. Fast live. Aus einem Berg von nicht einmal zur Hälfte ausgepackten Umzugskartons, voll mit Utensilien aus den geschliffenen David Alaba Studios, kommt die Big Show von Sportradio360.de. Hier sind Namen weder Schall noch Rauch.
Hallo, das ist der Thomas Muster.
Hallo, hier ist Fabian Ambüchen.
Hallo, das ist Viktoria Rebensburg.
Hier wird sorgfältige Recherche noch groß geschrieben.
Das ist die nächste Debatte, Frog. Fällt Ihnen nichts Schalleres sein jetzt?
Und hier weiß jeder, wovon er spricht.
Hallo, hier ist Roger Fedor und ihr hört Sport 1 360.
Nee, nur Sportradio 360.
Sportradio 360.
Die Big Show. Jetzt.
Und also geht es los in der Big Show 526 mit Fußball und zum einen werden wir über das, was die letzten Tage passiert ist, plaudern mit Toni Tomic von Sky. Guten Morgen, lieber Toni.
Guten Morgen.
Und ebenfalls von Sky, aber auch endlich der Grund, warum ich jetzt weiß, dass ich ein Amazon Prime Video Prime Abo habe und das auch zu nutzen weiß. Jonas Friedrich. Jonas, schönen guten Morgen.
Tag, hi.
Jonas, wer eine Reise macht, du hast hoffentlich einiges zu erzählen. Du warst in Barcelona. Ich habe dann mit meinem Sohn fernkonferiert. Wie du vielleicht weißt, wie alle hoffentlich wissen, seit 1979, wo mir meine Großmutter einen Wimpel von Barcelona aus dem Italienurlaub erstaunlicherweise mitgebracht hat. Und auf diesem Wimpel war das Bild von Hans Krankl manifestiert. Aha. Und seitdem bin ich Barcelona-Sympathisant. Mein Sohn ist es auch, aber Robin schreibt mir ungefähr in der 85. Minute, oder ich war schon in der 70. Minute, es ist nur noch traurig. Aus der Sicht von Barcelona, du bist natürlich neutral gewesen, aber aus der Sicht von Barcelona, wie traurig ist es wirklich, Jonas?
Ja, also erstmal ist es, weil du Hans Krankl erwähnst, aus österreichischer Sicht ja hoch erfreulich, weil tatsächlich in diesem Spiel der zweite Österreicher nach Hans Krankl in der Vereinsgeschichte für Barca aufgespielt hat. Und tatsächlich, ein Stück weit aber natürlich auch sinnbildlich dafür steht, dass Barcelona einen krassen Umbruch vor sich hat. Wie krass der ist, ist nochmal sehr eindeutig vor Augen geführt worden, weil die Verhältnisse waren sehr eindeutig. Also Bayern war ja, wie ich finde, erstmal überhaupt schon vor dem Spiel quasi Favorit. Und das ist ja schon irgendwie so Beleg für eine Zeitenwende. Und wenn man es dann nochmal so vor Augen geführt bekommt, wie drastisch die Verhältnisse sind, dann kommt man nicht mehr drum rum, dass Barca im Moment nicht mehr das Barca ist, das es die letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre war. Sondern im Moment ja kein europäischer Spitzenklub mehr ist. Und ja klar, also für Barca-Fans war das wahrscheinlich nur bedingt erträglich.
War das in Toni, ich komme gleich zu dir natürlich, aber Jonas, war das von der Stimmung her? Hast du irgendwie, also ich habe ja beim Einmarsch schon gemerkt, die Leute haben gepfiffen. Jetzt weiß ich nicht, ob das nur auf die Bayern bezogen war, wegen dieses 2:8. Aber ich fand die Stimmung auch schon von Beginn an leicht verstörend, auch als die Champions League-Hymne gespielt wurde und auch als die Barcelona-Spieler dann eingeblendet waren. Die Leute haben nicht aufgehört zu pfeifen.
Das war das gesamte Spiel über so eine leicht sarkastische Stimmung schon. Also der Höhepunkt fand ich, das war dann schon beim Stand von 2:0. Da haben tatsächlich so die halbe Kurve, also es stand ja alles so ein bisschen weiter auseinander, deswegen gab es jetzt da nicht so die große Blockbildung, da hat sich so die halbe Kurve hat sich tatsächlich so in der Mitte getroffen und die haben sich ihren eigenen Spaß gemacht, indem sie versucht haben, vom Unterrang einen Ball auf den Oberrang zu schießen. Das geht so 30 Meter hoch. Und im Prinzip haben sie sich damit beschäftigt und sich selbst abgefeiert. Die haben sich ja wirklich literally vom Spiel abgewendet. Und ja, also auch letztlich, das gehört auch zur Wahrheit, mein Eindruck war, so richtig überrascht hat es keinen mehr. Ne? Also das ist eigentlich so das erwartete, das kleine sportliche Desaster gewesen. Ja, also für die ganze Region keine leichten Zeiten aus unterschiedlichen Gründen und Barca ist vielleicht ein kleines Symbolbild dafür auch.
Ja, jetzt ist Toni Jonas natürlich zu sehr Sir dafür, dass er es gesagt hätte, aber als der Name Luc de Jong gefallen ist, hatte ich im Hinterkopf, wird Jonas jetzt das unschöne Wort Resterampe verwenden? Hat er dann nicht. Aber gehen wir auf die andere Seite, Toni. Der FC Bayern München gewinnt mit 3:0. Und auch wenn sie die klar bessere Mannschaft waren, Toni, wenn man die Tore sich anschaut, das erste Tor von Müller abgefälscht, beim zweiten Tor steht Lewandowski natürlich überragend da, wie auch beim dritten. Die Tore sind ja nicht unglücklich zustande gekommen, aber wie gut, es ist erst ein Spieltag der Champions League absolviert, wie gut ist der FC Bayern München aus deiner Sicht, Toni?
Naja gut, erstmal muss ich sagen, über ein Spiel zu referieren, das ich nicht gesehen habe.
Ach so, entschuldige.
Die Tore habe ich gesehen, tatsächlich. Aber den Gesamteindruck kannst du ja nur bekommen, wenn du das Spiel gesehen hast. Prinzipiell müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass der FC Bayern im Gesamtkontext der europäischen Spitzenmannschaften sicherlich zu nennen ist. Das hat sich ja beim FC Bayern letztendlich nicht, oder es hat sich ja beim FC Bayern nicht viel verändert. Weder in der Kaderstruktur noch in den Ambitionen. Man versucht natürlich immer noch sehr weit zu kommen in der Champions League, mit dem neuen Trainer vielleicht nochmal mit dem neuen Anlauf auch. Hansi Flick hat es ja quasi vor 18 Monaten geschafft und bewiesen, dass er diese Mannschaft auch bis ans Ende führen kann. Ich persönlich denke, dass die Bayern vor allem vorne und im Mittelfeld sehr gut besetzt sind. Also da sehe ich überhaupt gar keine Schwachstellen, wenn sie jetzt noch irgendwie so Kleinigkeiten wie Leroy Sané auf die Strecke bringen. Dann noch besser. Prinzipiell, glaube ich, drückt eher hinten der Schuh. Also man muss schauen, wie sich das Ganze dann in der neu formierten Viererkette darstellt. Über den Torhüter brauchen wir, glaube ich, auch nicht reden. Also das ist eine Mannschaft, die zu den engen Favoriten gehört, was die letzten vier angeht.
Siehst du das auch, Jonas, hinten, also mit Niklas Süle, der ja plötzlich jetzt wieder eine Rolle hatte, die er davor vielleicht nicht hatte? Ist das schon die beste Lösung bei den Bayern oder kommt da Hernandez zurück? Wie siehst du die hintere Reihe der Bayern?
Ja, du brauchst ja drei klasse Innenverteidiger mindestens, also um einigermaßen durch eine Saison zu kommen. Dass Niklas Süle prinzipiell ein ganz hervorragender Innenverteidiger ist, der sagen wir letztes Jahr halt sehr lange gebraucht hat, um aus einer Verletzung rauszukommen. Ich denke, das steht außer Frage. Dass er mit Julian Nagelsmann eine eigene und relativ lange Verbindung hat, ist wahrscheinlich hilfreich. Das ist sein letztes Vertragsjahr. Also das ist ganz, ganz wichtig für ihn, wie es bei ihm jetzt sozusagen weitergeht. Hernandez ist ein außergewöhnlich guter Innenverteidiger und Upamecano, finde ich, hat jetzt auch, sagen wir mal, ad hoc erstmal keine Schwächen gezeigt, sondern eigentlich kommt ganz gut rein. Also jetzt Außenverteidigerposition muss man halt gucken. So ein Rechtsverteidiger ist mit Pavard eigentlich richtig gut besetzt. Dahinter muss man hoffen, dass Stanisic kommt, weil Bounou Sarr scheint wirklich offensichtlich viel zu weit weg. Und links hängt es halt hauptsächlich an Alphonso Davies. Also das ist sicherlich so eine kleine Unbekannte, aber die ersten Eindrücke sind jetzt nicht so schlecht und unter der Voraussetzung, dass die alle einigermaßen fit bleiben, ist das schon auch europäisches Niveau. Also so würde ich es einschätzen. Hm.
Ja, Toni, du bist ja ein großer Freund der Premier League. Jetzt gab es, wenn ich richtig nachgezählt habe, 3 Siege, davon 2 am Mittwochabend. Unfassbar spektakulär. Ich weiß gar nicht, von wem du mehr gesehen hast. Ich habe mir die Konferenz angeschaut. Natürlich Manchester City 6-3 gegen Leipzig und der FC Liverpool 3-2 gegen den AC Mailand. Ja, welches Spiel oder welches Ergebnis hat für dich mehr Aussagekraft bei diesen beiden Spielen? Weil wenn man Liverpool gesehen hat, dann weiß man nicht, warum Mailand da 2 Tore geschossen hat.
Tatsächlich habe ich das Spiel gestern gesehen zwischen Liverpool und Mailand und muss sagen, dass dieses Ergebnis sehr schmeichelhaft ist für den AC Milan. Prinzipiell sind sie gut weggekommen mit dem 3-2. Also Liverpool war drückend überlegen in der ersten halben Stunde. Also wenn es da 3-0 steht, dann mit dem plus verschossener Elfmeter von Salah, dann ist Mailand gut bedient. Die einzige Schwächephase, die Liverpool dann irgendwo offenbart hat, war dann so zwischen der, sagen wir mal, 35. und 45., als dann Mailand auch wirklich zweimal eiskalt zugeschlagen hat. Das haben sie natürlich gut gemacht. Aber prinzipiell ist für mich immer die Frage, da würde ich auch ganz gerne nochmal auf deine Frage vorne oder an deine Frage vorne anschließen, ob die Bayern gut genug sind, um den Titel zu holen. Prinzipiell ist immer für mich die Frage, wer steht wo in diesem europäischen Ranking, wenn man sich so die Gruppenspiele anschaut, und da ist ja eine Tendenz sicherlich auch zu erkennen. Für mich ist Ich habe ein paar Spiele von Milan gesehen in der vergangenen Saison. Das ist eine Mannschaft, die jung ist, die geformt wird auch momentan, die noch einen Weg zu gehen hat. Prinzipiell sehe ich da aus Italien nur Inter Mailand mit Abstrichen noch irgendwo in der europäischen Spitze. Ich denke, dass die englischen Mannschaften für sich stehen, also bis auf Manchester United, die würde ich mal ausklammern, die haben das Spiel auch verloren, aber Manchester City hat seine Klasse komplett ausgespielt, also das Ergebnis von Leipzig 6-3 ist natürlich dem geschuldet, dass natürlich Leipzig auch diesen absoluten Hauruck-Fußball spielt und natürlich unheimlich anfällig ist und gestern auch schlimme Fehler gemacht hat in der Abwehr, die zu Gegentoren geführt hat. Also für mich sind diese englischen Mannschaften in einer Kategorie anzusiedeln. Da sind nicht mal mehr die Spanier dabei. Also mit Absprichen auch noch Real Madrid, die es ja in der vergangenen Saison dann auch ins Halbfinale geschafft haben. Aber das ist dann auch wieder so ein Kreis, oder so ein Thema, das man anschneiden kann. Barcelona hat ja den Umbruch komplett verpasst in den letzten Jahren, weil sie ja nur auf die alte Garde gesetzt haben. Und Real Madrid hat so einen schleichenden Prozess in Gang gesetzt und versucht es jetzt so ein bisschen abzufedern. Insofern, also überraschend ist das Ergebnis nicht. Wie gesagt, um auf deine Frage nochmal zurückzukommen, Liverpool hätte das Spiel klarer gewinnen müssen und war auch eine Klasse besser als Milan. Das hat auch der Trainer von Milan dann, Pioli, letztendlich auch eingesehen.
Siehst du diese Diskrepanz auch, Jonas, die große Diskrepanz zwischen den Engländern? Ich glaube, Thomas Tuchel hat, sind es 8 Spiele mit Chelsea in der Champions League, wo er ein Tor bekommen hat, oder sind es nur 7 Spiele? Und wie streng muss man mit den Hauruck-Fußballern von Leipzig sein? Sie haben ja Spaß gemacht, aber immer dann, wenn sie rangekommen sind, hat halt dann Manchester City, dieser Weitschuss zum 5-3, sage ich, den kann Gulaschi an einem guten Tag, Neuer fängt den, Gulaschi kann ihn vielleicht abwehren. Wie streng muss man mit den Leipzigern sein und wie weit sind die Engländer entfernt?
Ja, zweierlei. Also erstens, die Engländer sind weit entfernt. Das liegt ja ein Stück weit in der Natur der Sache. Und es ist ja, letztlich hat die Champions League die gleichen Regeln wie alle Ligen in sich. Also natürlich geht es um Geld und natürlich sind die Spendings, die die Engländer machen können, viel größer. Man muss Paris dazu zählen, die ja aus bekannten Gründen. So, ja, die zwei Spanier haben sich aus unterschiedlichen Gründen ein Stück weit verabschiedet. Die Italien war jetzt jahrelang schon weg von der Spitze. Also Juve mal ausgenommen mit Mailand, also Milan war jetzt, lass mich lügen, die waren jetzt 10 Jahre nicht dabei. Hm. Also oder 8, bin mir jetzt nicht ganz sicher, müsste ich nachgucken.
Ja, 7.
Also ja. 7, ja, auch gut. Also wie soll eine Mannschaft, die 7 Jahre keine Champions League Einnahmen hatte, jetzt wettbewerbsfähig sein? Das geht ja nur durch massive Investorenkohle. Und natürlich haben die italienischen Clubs auch Investoren, aber lange nicht in den Dimensionen, wie es die Premier League hat, plus die TV-Verträge, die es in England gibt. Also dementsprechend sind die Abstände zwischen der Insel und den anderen Clubs schon echt immens. Und man muss ja eigentlich auch nur auf die Finalbesetzungen der letzten Jahre so gucken, oder auf die Halbfinalbesetzungen, dann kommt man relativ schnell drauf, wo die Macht liegt. Ein Stück weit eine Ausnahmeerscheinung war halt bis vor 4 Jahren Real Madrid, die ja so ihre eigene Geschichte geschrieben haben. So, und jetzt Man City. Ja, krass eigentlich. Leipzig schießt 3 Tore und eigentlich überragend. Muss 3 Tore erstmal erzielen gegen Manchester City, noch dazu auswärts. Und dann kriegst trotzdem die Hucke voll. Und das ist natürlich ein Ding, jetzt 4 Gegentore gegen Bayern, 6 gegen Manchester City, total verunsichert. Ich finde nicht, dass man es an jetzt Gulaschi festmachen kann, sondern insgesamt eigentlich, und das ist verwunderlich, an ja den Grundtugenden von RB Leipzig, weil ja eigentlich genau das der Ansatz ist, den auch Jesse Marsch sozusagen wieder in diese Mannschaft bringen wollte, wieder im Prinzip der Fokus gegen den Ball und so ein Stück weit zurück zu den Wurzeln. Und genau das können sie gerade nicht erfüllen. Man sollte vielleicht dazu erwähnen, dass sie natürlich ihren Kapitän abgegeben haben und ihren besten Innenverteidiger. Und natürlich hilft auch nicht, wenn dann auch so ein Klassenspieler wie Konaté ein völlig kurioses Eigentor erzielt. Ist jetzt auch ja nicht hilfreich. Und so kommt dann eins zum anderen. Unterm Strich ist es wird für Leipzig natürlich schwer bis unmöglich in der Gruppe. das ist auch Fakt. Nur ist natürlich trotzdem eigentlich was drin gewesen, wenn du auswärts 3 Tore erzielst bei Man City. Das ist ein bisschen die Tragik.
Das Lustige war ja, also Mukiele, Jonas hat ja, der Konaté ist ja nach Liverpool gegangen, Mukiele war der mit dem Eigentor, aber das Lustige...
Hab ich Konaté gesagt?
Ja, aber es ist, das passiert in einer Live-Sendung, das ist einfach so. Ich fand es ja lustig, dass Michael Born zu Beginn der Konferenz gesagt hat bei der Zone, ja, dass Nkunku eigentlich, man wartet noch auf den großen Durchbruch und dann schießt tatsächlich Nkunku 3 Tore, ja. aber es reicht dann halt trotzdem nicht. Ja, es ist ein kleines bisschen schwierig, Toni, finde ich, wenn ich weiß nicht, wie gut Manchester City jetzt tatsächlich ist, weil sie wurden ja wirklich eingeladen und ich denke mir halt, was Jonas natürlich sagt und was du auch gesagt hast, diese Verteilung des Geldes und auch die Besetzungen der Halbfinals, aber es ist, glaube ich, auch ist es nicht auch die wöchentliche Konkurrenz? Du hast ja wirklich in der Premier League nicht nur dem Namen nach, sondern du hast ja wöchentlich Spitzenspiele und wenn in Deutschland das Spitzenspiel so glatt ist wie am vergangenen Samstag, wo Bayern natürlich kein unglücklicher Spielverlauf, aber letztlich komplett problemlos 4-1 in Leipzig gewinnt, dann ist halt toll, wenn die Bayern heuer zum 10. Mal hintereinander Meister werden, aber es hilft halt dem deutschen Fußball genau überhaupt nicht weiter.
Ja, also prinzipiell bin ich absolut bei dir, Jens. Es war auch immer mein Gedankengang, eine starke Liga kann letztendlich nur einen starken Wettbewerb der einzelnen Mannschaften dann auch oder eine gewisse Stärke im internationalen Vergleich vorbringen. Und den Bayern hilft es sicherlich auch nicht, wenn du durch die Meisterschaft irgendwie 8-9 Jahre spazierst und das relativ problemlos. Und dann hast du dann irgendwann mal im April einfach 2 Spiele, an denen die gesamte Saison hängt. Entweder du packst sie und gehst dann ins weiteres Halbfinale oder du verlierst und die Saison ist medium gelaufen. Und ich glaube, dasselbe Problem hat dann auch Juventus Turin über Jahre hinweg gemacht. Okay, die waren ja zwischenzeitlich, glaube ich, 2017 nochmal im Finale. Aber wie du schon sagst, ne, wenn du jede Woche gefordert wirst und dann auch dementsprechend in einer Qualität, also selbst wenn Manchester City jetzt am letzten Wochenende gegen Leicester spielt, können die jetzt nicht mal easy peasy 4-5 Leute wegrotieren. Wahrscheinlich aufgrund ihres Kaders schon, aber Pep Guardiola wird sich schon überlegen, wen setze ich da auf die Bank und wen nicht. Und dementsprechend sind ja dann auch die Kaderzusammenstellungen in den englischen Mannschaften zusammengestellt worden oder sind sie so, wie sie sind. Also einfach, dass du 1-1 ersetzen kannst. Und das hilft natürlich enorm. Ich habe jetzt, glaube ich, noch irgendwo eine Aussage von Pep gelesen, dass wir unheimlich schnell jetzt regenerieren müssen. Weil er hat schon so ein bisschen Bedenken für das Spiel am Wochenende gegen Southampton, denn Southampton wird sie bis zum Ende fordern. Also insofern, dann weißt du ja auch, wenn jetzt, weiß nicht, gegen wen die Bayern jetzt am Wochenende spielen, aber wenn es jetzt Bochum oder Fürth ist, dann müssen wir uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass es ein Spaziergang für die Bayern wird.
Ja, Moment, ich schaue das mal ganz kurz nach. Die Bayern werden gegen Bochum tatsächlich spazieren am Samstag um 15.30 Uhr. Wir spazieren gleich weiter mit Jonas Friedrich und mit Toni Tomic. Nach einer ganz kurzen Pause in der Big Show 526.
Servus, das ist der Felix Neureuther und ihr hört das Sportradio 360.
Ja, es geht weiter in der Big Show 526 mit Fußball, präsentiert von Bet365, der beliebtesten Marke unter den Online-Wettanbietern. Heute noch ein Konto öffnen bei Bet365 und Wettcredits von bis zu 100 Euro abräumen. Jonas Friedrich von Sky bzw. von Prime Video und Toni Tomic von Sky sind am Start und eine Mannschaft, eigentlich die Wolfsburger, gut, die lassen wir mal außen vor, aber vielleicht ein, zwei Worte schon noch zu den Dortmundern, die recht souverän mit 2-1 gewonnen haben, das Gegentor ganz, ganz spät gefallen in Istanbul am Mittwoch. Toni, die Ansprüche der Dortmunder sind aus deiner Sicht, also welche begründeten Ansprüche hätten die Dortmunder? Ein solider 2. Platz oder, was ist ja ganz gut losgegangen, auch wenn die Verteidigung auch in Leverkusen jetzt, also zu 0 spielen, ist nicht die allererste Qualität der Dortmunder. Wird es daran möglicherweise scheitern?
Zu 0 spielen war ja auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt die große Qualität der Dortmunder. Ich finde, Es gab mal einen Zeitpunkt, als Edin Terzic, glaube ich, vor diesem Sevilla Spiel dann auch gesagt hat, wir müssen, wenn wir in der Champions League weiterkommen wollen, dann müssen wir einfach unsere Abwehrleistung verbessern. Und weil sie es dann auch geschafft haben für diesen gewissen Zeitraum, auch haben sie dann die Hürde Sevilla genommen und sind dann auch mehrere Spiele dann hinten auch zu null geblieben. Aber es ist irgendwie wie so eine Kinderkrankheit, die sie nicht wegbekommen. Egal, wer letztlich hinten spielt. Und natürlich muss man auch dem Trainer vielleicht auch eine gewisse Zeit einräumen. Die Jungs sind unheimlich talentiert nach vorne. Also wenn ich mir jetzt mal so Auszüge anschaue, die können ja das Spiel, glaube ich, gestern auch mit 4-5-0 oder 4-5-1 gewinnen. Ja. Die haben unheimlich viele Chancen liegen lassen. Aber ich denke, da kommt man einfach zurück. Es geht nichts über eine wohl funktionierende Defensive, die dir dann halt auch die Meisterschaften gewinnt. Und da sehe ich jetzt momentan nicht unbedingt. Ich meine, mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, dass Dortmund die Meisterschaft in Deutschland ziehen kann.
Ja, das ist halt dann immer, Jonas, das ist, entscheidet sich dann doch am Ende des Tages in Freiburg, wo die Bayern gewinnen und Dortmund halt 2-1 verliert. Ja? Das ist doch Jahr für Jahr das Gleiche, Jonas. Also das betrifft ja nicht nur Dortmund, sondern es betrifft ja auch Leipzig, die dann halt in Mainz verlieren, so wie letztes Jahr, wie auch in diesem Jahr.
Ja, und auch in den direkten Duellen gegen Bayern auch nicht zwingend gewinnen.
Ja, stimmt, also
nur
stimmt.
So,
ja.
Nur so nebenbei. es kommt auch noch hinzu, die Fantasie, sich vorzustellen, dass jemand anders außer Bayern dieses Jahr Meister wird, habe ich auch nicht. Ich finde es aber natürlich toll, ich möchte dich nur kurz darauf hinweisen, dass du den Tabellenführer, den aktuellen der Fußball-Bundesliga aus der Champions League-Debatte raushältst, lieber Jens.
Entschuldige. Also ich habe ja im erweiterten, nicht mal Verwandtenkreis, aber eine Bekannte, die beim FC Bayern München arbeitet, die von dieser Marc van Bommel-Ära beim FC Bayern München, damals als er der Aggressive Leader war, er muss aber menschlich dermaßen bewegend sein, Marc van Bommel, ein so netter Kerl, und diese eingefleischte Bayern-Mitarbeiterin und natürlich auch Bayern-Fan hegt neuerdings leichte Sympathien für den VfL Wolfsburg. Das können wir, glaube ich, durchgehen lassen. Aber 0-0 in Lille, ist das der Rede wert, Jonas?
Es ist nicht, also verstehe ich eher nicht. Ein 0-0 beim immer noch aktuellen französischen Meister, der allerdings auch ein kleines Tief durchmacht. Stimmt. Andererseits, kurzer Wolfsburg-Ausflug. Ich finde schon, wenn man sich die Mannschaft so anguckt, ist mir neulich aufgefallen, die haben jetzt über 3-4 Jahre keinen Leistungsträger abgeben müssen. Mhm. Das ist wirklich eine Mannschaft, die im Prinzip ihre Top-Leute hat halten können und immer nur Spieler hat abgeben müssen, mit denen sie also ohnehin nicht mehr geplant haben. Und da ist eine Mannschaft entstanden, die inzwischen, wenn man guckst auf den Kader und stellst fest, meine Fresse, die sind echt gut besetzt. Mhm. Richtig gut auf allen Positionen, vorne flexibel, auch noch einige Spieler drin, die verschiedene Positionen spielen können. Also die sind auf jeden Fall gerüstet für diese Champions-League-Saison. In der Gruppe haben sie gute Aussichten, weil die Gruppe ist jetzt, to be honest, nicht so wahnsinnig stark. In der Bundesliga einzige Mannschaft, die bislang eine perfekte Bilanz hat. Und also offensichtlich ist ja so, dass sie weiterhin defensiv echt brutal schwer zu bezwingen sind. Sehr körperliche Mannschaft. Also da spricht viel für echt die nächste erfolgreiche Saison plus den Van Bommel-Faktor. Also den würde ich ja ehrlich gesagt auch so sehen, weil ich finde, das ist auch echt ein scheiß netter Kerl.
Ich kannte ihn ja nur auf dem Platz. Also ich kenne ihn jetzt auch nicht anders, aber auf dem Platz, wenn er nicht in deiner Mannschaft gespielt hat, gegen einen, hat er eher einen unangenehmen Eindruck gemacht.
Ja, aber den brauchst du ja. Brauchst du ja in jeder Mannschaft.
Nee, und weißt du, deshalb, also aus meiner Sicht, so einer fehlt zum Beispiel Leipzig. Ja, jemand, der, wenn es nicht läuft, also wenn es gut läuft, so wie, und wir kommen gleich zu Stuttgart, weil gegen Stuttgart ist es für Leipzig gut gelaufen, sonst nicht, aber wenn es nicht gut läuft, dann fehlt Leipzig ein Spieler wie Van Bommel, der dann sagt, nee, ich möchte heute nicht verlieren. Das sind lauter Bartkicker in Leipzig. Und Wolfsburg am Sonntagabend, das ist ja vielleicht auch nicht ganz ohne Brisanz, gegen den Ex-Trainer, gegen Oliver Glasner. Sonntag 19.30 Uhr. Toni, Stuttgart, jetzt ganz harter Cut von der Champions League nach Stuttgart.
Stuttgart wird auch in den nächsten Jahren in der Champions League
spielen. Genau. Die dritte Kraft, die sich etabliert, ja. Ist alles in Ordnung in Stuttgart, weil das Heimspiel gegen Freiburg ist natürlich saublöd gelaufen. Ich mag die Freiburger ja, aber selbst da muss ich sagen, das ist schon sehr, sehr glücklich vonstatten gegangen. Jetzt geht's zu Hause gegen Leverkusen am Sonntag, 15.30 Uhr. Muss man sich ein kleines bisschen Sorgen machen, dass Panik ausbricht, oder ist alles im Lot in Stuttgart?
Also ich würde jetzt noch keinen Panikzustand ausrufen in Stuttgart. Man muss immer noch bedenken, woher sie kommen. Das ist jetzt das zweite Jahr nach dem Aufstieg. Sie haben in der vergangenen Saison, weil sie eben nicht großes Verletzungspech hatten, dann auch alle die Leistungsträger an Bord gehabt, mit denen sie dann auch ganz groß aufgespielt haben. Sie haben uns ja auch zeitweise, also durchweg, den ich gefragt habe, war begeistert vom Stil der Stuttgarter. Das hat dann auch zu einem ordentlichen, glaube ich, was war es am Ende, 8. oder 9. Platz gereicht für einen Aufsteiger. Also zumindest den Eindruck, den positiven, den haben sie verstärkt. Jetzt in dieser Saison, es ist ja bekannt, dass wenn dir gewisse Leistungsträger einfach verletzungsbedingt vor allem auch lange wegbrechen, dann ist es nie so einfach. Ich finde die Kunst ist ganz gut zu kaschieren und zu ersetzen ist in Stuttgart außerordentlich gut. Aber was man in Stuttgart halt unbedingt in den Griff kriegen muss, und das ist genau dasselbe Problem, was Borussia Dortmund hat, ist halt einfach auch mal hinten die Null zu halten. Es lief ja jetzt, glaube ich, über 79 Minuten gegen Frankfurt ganz gut, aber dann haben sie trotzdem einen kassiert und waren dann auch noch in Unterzahl. Also die Saison wird für Stuttgart natürlich letztendlich nicht einfach, aber ich denke, dass sie sich auch irgendwann mal dann, wenn sie wieder zurück sind, die großen Jungs, also Kalajdzic und Silas, dann wieder in der Rückrunde guten Fußball spielen werden. Und ich rechne ehrlich gesagt auch mit einem einstelligen Tabellenplatz.
Ist dieser Optimismus begründet, Jonas, aus deiner Sicht? Also Kalajdzic, das merke ich ja auch als Österreicher, das finde ich übrigens sehr, sehr nett. Toni hat mir nach jeder österreichischen Niederlage, und es waren deren viele in letzter Zeit, hat er mir besorgt geschrieben, ob Franco Foda's Posten noch zu retten ist überhaupt.
Ja, ich freue mich auf den österreichischen Fußball.
Ja, aber ich hab dir auch gesagt, Toni, und Jonas hat er vielleicht auch den Blick über die Grenze. Wir überschätzen uns grenzenlos. Wir überschätzen diese Spieler, die in der Fußballnationalmannschaft spielen, weil keiner unserer Leistungsträger in der Fußballnationalmannschaft in Deutschland, auch David Alaba, natürlich nicht bei Real, die sind nicht unersetzlich. Und das wird gerne übersehen. Wir sind nicht so gut, wie wir glauben. Aber das ist ein anderes Thema. Jonas, die Einschätzung von Toni, teilst du die, was die Stuttgarter angeht? Weil Kalajdzic ja zum Beispiel, glaube ich, bis zum Ende des Jahres ausfällt und der letztes Jahr schon recht viel Tore beigetragen hat.
Ja, das ist natürlich, also ich teile die. Es ist gerade im Moment heikel, alles unangenehm. Ehrlich gesagt auch weiterhin halt an der Vereinsspitze sehr unangenehm, weil es ist ja schon so ein, also es ist zumindest ein, wie ich finde, dann ehrenhaftes Signal, das dann jetzt gestern ausging von Thomas Hitzlsperger, dass er dann letztlich die Konsequenz jetzt auch trägt, und zwar in letzter Konsequenz auch, und zurücktreten wird, oder beziehungsweise einfach den nächsten Vertrag nicht mehr unterschreibt und spätestens 2022, wenn ich richtig im Kopf habe, dann nicht mehr Vorstandsvorsitzender sein wird. Unter den Umständen, dass der VfB eigentlich jetzt seit anderthalb, zwei Jahren ein recht massives Führungsproblem und diverse Konflikte hat, das Glück hat, dass es sozusagen in der sportlichen Führung Leute gibt, die wirklich gute Transfers getätigt haben, dass sie einen Trainer haben, der machen kann und der das Vertrauen genießt. Unter den Umständen läuft das alles ganz vernünftig, und das ist auch wahnsinnig wichtig für den VfB Stuttgart, dass es jetzt mal eine gewisse Zeit lang mindestens mal auf der sportlichen Ebene irgendwie ruhig ist und ruhig bleibt, weil der Verein hat viel verkraften müssen in den letzten Jahren. Die zwei Abstiege sind immer noch sehr, sehr heftig. Da fehlt einfach auf Strecke eine Menge Geld. Und andererseits, also ich mache mir jetzt echt auch keine akuten Sorgen. Dafür muss man auch sagen, ist die Liga auch zu schwach. Also die Vorstellung, dass der VfB wirklich akut unten reinrutschen könnte, die habe ich einfach nicht in der Liga mit Fürth, Bielefeld und noch zwei, drei anderen plus Bochum. Also nee, das wird nicht passieren.
Und vor allem, Jens, ganz kurz nur, solange der VfB vorne mehr Tore schießt, als er hinten kassiert, solange mache ich mir auch keine Sorgen.
Naja. Dann bin ich einer großen Sache auf der Spur.
Tore, das muss ich mir jetzt aufschreiben. Jetzt gegen Leverkusen, das ist ja doch ein Spiel, wo ich sage, wenn ich mir diesen Spieltag anschaue, Tone, dann denke ich mir, die Partie, die ich sehen möchte, ist Stuttgart gegen Leverkusen. Weil ich bei beiden Mannschaften davon ausgehe, dass sie eben wirklich versuchen, nicht ein Tor weniger als der Gegner zu bekommen, sondern ein Tor mehr zu schießen als der Gegner. Ich freue mich auf dieses Spiel am Sonntag.
Wird hier beim Tor Spektakel werden dann, meinst du?
Schon, ja, oder? Ich meine, von der Ausgangsposition, wahrscheinlich wird es dann ein ganz fieses 1:1 mit zwei Elfmetertoren. Aber im Großen und Ganzen denke ich, dass das von der Ausgangsposition her, Toni, ein wunderbares Spiel werden könnte.
Also durchaus. Ich finde, wir haben jetzt vorhin einige Mannschaften in der Bundesliga aufgezählt. Ich denke, wir müssen Leverkusen sicherlich auch dazu zählen, wenn es jetzt um die Top 4 geht. Ich glaube, dass dieser Impuls mit dem neuen Trainer ihnen richtig gut tut. Sie haben sich gut verstärkt. Ich finde, Kondosu ist ein Mann, wenn Tabsoba nochmal zurückkommt, das ist ein Mann, der die Abwehr verstärken kann. Es ist ja immer das große Problem gewesen, bei den Leverkusen eine gewisse Konstanz über eine Saison reinzukriegen. Und die machen Spaß. Also wenn ich mir alleine Leverkusen gegen Dortmund dann anschaue, das war ja das Highlight des vergangenen Spieltags, da gibt es einige, die Tore schießen können. Das sehe ich beim VfB auch. Also ich erwarte kein 1:1, sondern ein 4:3.
Schön. Schauen wir mal, für wen. So, und abschließend noch folgende Frage. Jonas Friedrich, als das letzte Mal hier war, der Jonas, hat er... Ich krieg's nicht mehr wörtlich hin, aber sinngemäß hat Jonas damals ungefähr gemeint, naja, wenn die ihre Super League machen wollen, dann lass sie doch machen und lass die Bayern in der Super League spielen und lass den Rest der deutschen Vereine den deutschen Meister ausspielen. So ungefähr, Jonas. Ich hoffe, ich zitiere dich da nicht komplett falsch. Oder erinnere mich nicht komplett falsch. Jetzt gibt es diese herrliche hanebüchene Idee, die Fußballweltmeisterschaft alle 2 Jahre auszutragen. Die UEFA formiert sich gerade dagegen, aber die UEFA kann ja nicht alles mitentscheiden. Wie viele Chancen, wenn überhaupt, gibst du dieser Idee? Aber möglicherweise findest du die Idee auch gut. A, wie findest du die Idee? B, wie viele Chancen gibst du dieser Idee?
Jetzt nochmal ganz kurz zur Super League. Nur nochmal kurz zur Einordnung. Das war ein Gedanke, den ich geäußert habe, weit vor dieser hanebüchenen Super League, die dann also so stümperhaft eingeführt und kommuniziert wurde, wie man sich nur vorstellen kann. Das nur nochmal kurz für den Hintergrund. Es ist eine hundsmiserable Idee aus meiner Sicht, alle 2 Jahre eine WM durchzuführen, weil ich die Motive dahinter ahne und ablehne, weil genau der Zauber darin liegt, ja, dass man bis heute im Prinzip jedes Jahr irgendwie aufzählen kann, weiß, wo war die WM und man kriegt mindestens noch so ein paar Leuchtturmspiele auswendig irgendwie hin, weil es halt was Besonderes ist. Genauso wie eine EM, die dann alle 4 Jahre stattfindet. Ich hoffe schwer, dass die UEFA den Widerstand hinbekommt und dann auch wirklich zur Not einfach nicht mehr mitmacht bei diesem Kram. Ich hoffe, dass sie sich dazu aufrafft. Es ist strange, aber es ist wahr. Erneut ist im Prinzip die UEFA so ein klein bisschen der Hoffnungsträger und im Kampf gegen einen noch viel größeren Unfug. Ich finde es auch ehrlich gesagt echt schwierig, mit welchen Argumenten diese alle 2 Jahre WM verkauft werden soll. Also muss mir mal einer erklären bitte, warum, wo genau der Zusammenhang sein soll zwischen weniger Belastung und alle 2 Jahre. Also ich kann auch weniger belasten und weniger internationale Spiele machen und trotzdem nur alle 4 Jahre eine WM spielen. Also das ist, finde ich, so leicht zu durchschauen, so eine komplett, für wie dumm halten die uns, frage ich mich. Also wirklich, dass die Belastung das Argument sein soll, warum eine 2-Jahres-WM total sinnvoll ist, ich bin fassungslos.
Ja, aber ich glaube nicht, dass wir das Publikum sind, Jonas.
Das mag sein.
Ich glaube, angesprochen werden da Nationalverbände, die ganz dringenden Finanzbedarf haben und die davon träumen, dann bei der 56er-WM, wenn 56 Mannschaften bei der WM teilnehmen, vielleicht auch ein Stück vom Kuchen abzubekommen. Toni, deine Gedanken zur WM alle 2 Jahre und ich frage mich, was ist dann, mit der schon sehr attraktiven Europameisterschaft, findet die dann gar nicht mehr statt oder findet die immer im Dezember irgendwo in Palermo statt, wo man noch kicken kann?
Also ich bin letztendlich auch bei Jonas. Das liegt zum einen daran, dass ich Fußballromantiker oder Nostalgiker bin, aber auf der anderen Seite natürlich auch absolut den ganzen Plan durchschaue, dass man gewisse Verbände sozusagen mit rein oder dass man gewisse Märkte erschließen möchte, die man halt einfach noch nicht erschlossen hat. Also irgendwann mal ist wahrscheinlich bei der UEFA dann auch der Gedanke gekommen, dass die Kassen doch nicht so voll sind, sondern dass man die Kassen noch mehr füllen möchte. Und insofern ist dieser, wie Jonas es gesagt hat, also wir checken, was passiert. Weiß nicht, wer es nicht tut, aber alleine aufgrund der Gesundheit der Spieler, und das ist ja letztendlich immer der Hauptfaktor, den man bedenken muss, dass die Spieler das austragen müssen. Das wird auf dem Rücken der Spieler ausgetragen. Und irgendwann mal wirst du vielleicht auch dann keine Qualität mehr hinbekommen, weil es dann das 100. Spiel ist in der Saison und so viel rotieren kannst du dann auch nicht, weil du willst ja dann irgendwann mal die beste Mannschaft spielen lassen. Insofern, also der Gedanke ist mir wirklich fremd und ich hoffe nur, dass er auch nicht zustande kommt.
We let you go on this one, Jonas. Erste Frage, das letzte Leuchtturmspiel bei einer WM für dich war welches? Und B, welches Leuchtturmspiel wirst du an diesem Wochenende kommentieren?
Das letzte Leuchtturmspiel, inwiefern? Also das,
ja, du hast ja gerade gesagt, bei WM-Spielen, bei einer WM erinnert man sich an Leuchtturmspiel. Ich habe mich jetzt wirklich, ich frage mich, WM 2018 in Russland, habe ich da ein Spiel, von dem ich sage, an das für mich immer...
Kroatien.
Welches Kroatien? Welches?
England-Kroatien.
England-Kroatien für dich, okay. Jonas, hast du von, also ist dir aus 2018, ist dir da ein Spiel in Erinnerung geblieben? Positiv.
Ja, alle drei Deutschen.
Also
drei,
ja, Deutschen, okay. Okay, ja, gut. Das ist doch okay.
Das ist doch völlig klar. Verstehe die Frage nicht. Immer noch nicht.
Ja, okay, alles klar. Gut. Jonas, wo hören wir dich am Wochenende?
In Augsburg. Borussia Mönchengladbach ist zu Gast. Am Samstag.
Bist du da im Einzelspiel und nicht in der Konferenz? Also du wirst das Einzelspiel machen?
So ist es, genau. Ich fahre nach Augsburg. Genau.
Sehr schön. Toni, wo hören wir dich?
Ich habe am Samstag frei, wahrscheinlich bin ich im Dienstplan durchgerutscht und bin am Sonntag dann bei der Zusammenfassung, bei der XXL-Zusammenfassung vom besagten Spiel VfB Stuttgart gegen Leverkusen. Und dann habe ich ja noch, ich weiß nicht, ob ich da hier nochmal so ein bisschen Werbung in eigener Sache machen kann am Montag. Wir sind am vergangenen Montag mit einer neuen Sendung auf Sendung gegangen bei Sky ab 20.15 Uhr. So ein Rückblick auf das Premier League Wochenende. Die Sendung heißt Box to Box. Und die soll ich jetzt moderieren. Und da bin ich dann am Montag sozusagen wieder gefragt.
Wieso weiß ich davon nichts? Gut, dass du es erwähnt hast. Sehr schön. Ja,
das ist alles so in dem Stillen kommuniziert worden.
Na, es gibt eine andere Sendung mit zwei sehr geschätzten Kollegen, die nicht ganz so still kommuniziert worden ist. Aber dazu vielleicht an anderer Stelle mehr. Danke Jonas, danke Toni. Kurze Pause in der Big Show 526.
Hi, hier ist Marcel Kittel und ihr hört Sportradio 360.
Es geht weiter in der Big Show 526 nach längerer Zeit mal wieder, denn er war im Urlaub. Wie hast du das so schön formuliert, mein lieber Michael Körner? Ich bin Urlaub, dein Name übersetzt ins Chinesische, oder wie war das nochmal?
Es war das Japanische jetzt,
ja.
Weil die Japaner, wie ich gelernt habe, ihren Namen selbst bestimmen können. Also die können sich irgendwie nennen, wie sie wollen. Und die Gesprächspartnerin, von der ich das aufgeschnappt habe, die heißt übersetzt Schöne Umgebung.
Herrlich.
Also das ist ihr offizieller Name. Und ich finde die Idee super, dass man also nicht einfach nur, Kevin XY heißen kann, sondern irgendwie, man kann sich nennen, wie man will. Und da habe ich gedacht, für mich wäre der Name Immer Urlaub durchaus passend.
Immer Urlaub war es,
ja. Urlaub.
Ja, aber das, du bist doch eigentlich ein Arbeitstier auch. Machen wir uns überhaupt nichts vor. Und, oder? Geht's dir nicht ab irgendwann
mal?
Schon.
Also bei mir vermischt ja alles. Also ich lebe ja eigentlich Also ich meine, Hobby ist ja mein Beruf. Also da machen wir uns ja mal nichts vor.
Ja.
Und insofern...
Du lebst den Traum. Du lebst den Traum.
Genau, ich habe also, ich mache ständig, gehe ständig meinem Hobby nach, sagen wir es so.
wie darfst du, ich weiß nicht, ob du es weißt, ich glaube, es war Stefan Koch, aber ich glaube, Stefan Koch hat zu Gordon Herbert Gordy gesagt. Darfst du zu Gordon Herbert auch Gordy sagen?
Ja, um damit, also nur seine Mutter nennt ihn Gordon.
Ah, okay.
Also alle sagen Gordy. Er sagt selber, er ist Gordy, aber wenn Mama anruft, dann ist es Gordon.
Ist Gordy eine exzellente Wahl, eine gute Wahl, eine vernünftige Wahl zum Bundestrainer im deutschen Basketball? Welche Wahl ist Gordon Herbert?
Also ich glaube, dass Gordy eine sehr gute Wahl ist. Ich war ein bisschen überrascht über die Wahl, aber nicht, was die Persönlichkeit an sich angeht, sondern eher die Tatsache, dass er sich ja doch wieder Richtung Nordamerika orientiert hatte als Assistant Coach der kanadischen Nationalmannschaft, mit der Aussicht, eventuell auch dort Head Coach wieder zu werden. Seine Rückkehr nach Europa für ihn. Die Wahl ist super. Also wenn man jetzt mal alles außen vor lässt, dass er nicht die erste Wahl war, aber ich... Mein Gott, das ist halt so.
Wer war erste Wahl, Michael? Wer war die erste Wahl?
Also nach dem, was ich weiß, war John Patrick, der Trainer der MHP Riesen Ludwigsburg, die erste Wahl. Und dann gibt es dieses Problem, dass die BBL-Vereine nicht unbedingt wahnsinnig heiß darauf sind, dass einer ihrer Coaches Nationaltrainer wird. Für mich unverständlich. Ich verstehe diese Problematik nicht. Aber das ist deren Bier. Nee, und ja, und Gordy war ja dann doch verfügbar, so würde ich es mal nennen. Also er war zuletzt in Saratow in Russland als Vereinscoach, das ist okay, aber ich glaube auch nicht jetzt unbedingt die Erfüllung aller Träume. Er ist ja auch schon über 60, vielleicht nicht, ob man sich da so ein bisschen was anderes wünscht. Und die Zusammenarbeit mit dem DBB oder mit dem deutschen Basketball ist natürlich für einen Trainer eine tolle Geschichte. Wir haben extrem viele gute bis sehr gute und überragende Spieler. Wir haben nächstes Jahr die Europameisterschaft im eigenen Land. Das ist eine Geschichte, da hat man sicherlich Spaß dran. Also ich mag ihn natürlich persönlich sehr. Er war immer ein ausgesprochen netter Gesprächspartner in seiner Zeit in Frankfurt. Er war immer sehr auf den Punkt. Er war ja, also ein ganz angenehmer Zeitgenosse. Also der auch ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut. Also er hat in seiner einen Podcast für den DBB gegeben, da hat er im zweiten Satz schon gesagt, wie toll er Angela Merkel findet. Sowas finde ich ja irgendwie gut. Also einer, der nicht nur ja auf rein mit der Scheuklappe durchs Leben läuft, sondern auch so ein bisschen drüber hinaus guckt. Also unabhängig davon, jemand, der auch sehr präzise arbeitet, der seine konkreten Vorstellungen hat, der weiß, dass es unterschiedliche Spielertypen gibt. Er hat bei uns im Podcast gesagt, es heißt immer, there is no I in Team, aber für ihn gibt es ein I im Team. Also es gibt auch individuelle Klasse, die man ausspielen muss. Und das ist ein bisschen natürlich dieser kleine Fingerzeig Richtung Dennis Schröder, den man dann natürlich auch integrieren muss. Also tolle Wahl, gute Wahl. Ich bin sehr froh, dass wir jemanden haben, der den deutschen Basketball gut kennt, der schon Erfahrung hat mit Nationalteams, der hervorragend vernetzt ist. Und das ist eine gute Wahl, eine sehr gute Wahl.
Jetzt hat ein Bundestrainer im Basketball, wie auch im Handball, eigentlich relativ wenig Zeit. Wie viel Zeit braucht denn, denkst du, ein Trainer? Ist denn für jemanden wie zum Beispiel Trinchieri, könnte so jemand in Deutschland überhaupt Nationaltrainer sein, oder braucht jemand wie Trinchieri einfach eine lange Vorbereitungsphase und dann 10 Spiele, um überhaupt in Schwung zu kommen?
Also mal abgesehen davon, Trinchieri war schon Nationaltrainer, und zwar in Griechenland. Ist das Hauptproblem für Herbert nicht die Zeit, die er als Vorbereitung hat? Naja, doch indirekt schon. Wir haben ja das Hauptproblem, dass wir unterschiedliche Nationalmannschaftsfenster haben, in denen gespielt wird, wo viele Spieler nicht zur Verfügung stehen. Das heißt, im Ende November beginnt sozusagen das erste Nationalmannschaftsfenster für diese Saison. Das ist die WM-Qualifikation. Aber im November wird kein Euroleague-Spieler und kein NBA-Spieler für dieses Fenster zur Verfügung stehen. Schwupp, also kommen andere, die im Wesentlichen sich aus BBL oder nicht Euroleague und nicht NBA-Teams zur Verfügung stehen. Ja, und dann haben wir im Februar das gleiche Problem und im Juni beim dritten Fenster sind die Euroleague-Spieler und die NBA-Spieler wieder da, wollen auch unbedingt spielen, weil das ja das Fenster ist, was unmittelbar vor der Europameisterschaft, die am 1. September nächsten Jahres beginnt, stattfindet. Und dann wollen alle spielen bei der EM. Also du musst halt ständig eine neue, komplett neue, nicht nur einzelne Spieler integrieren, sondern komplett neuen Kader aufstellen. Und das macht es natürlich wahnsinnig schwer, überhaupt sowas wie Teamchemie, beziehungsweise das ist das geringste Problem, die verstehen sich alle gut, aber Teamphilosophie, Spielkultur, Zusammenspiel zu entwickeln. Das ist das Drama im Basketball, ist der Kampf der unterschiedlichen Ligen und Federations, NBA, Euroleague und die nationalen Ligen. Das ist einfach nicht unter einen Hut zu bekommen und das macht die Sache so, wie sie ist. Also wird sich auch nicht ändern.
Michael, wir haben uns das letzte Mal vor 26 Wochen gesehen. Warum weiß ich das? Weil es die Big Show 500 damals war im Stadion an der Schleißheimer Straße. Und da saßt du und da saß Buschi ganz aufgeregt, ob denn auch alle geimpft sind, die da anwesend sind, was natürlich für ihn spricht, diese Vorsorge, die er für uns alle trifft. Aber ich erinnere mich, dass es da doch ihr wart eigentlich derselben Meinung über Henrik Rödl und über dessen Umgang auch mit Dennis Schröder. Aber wenn man jetzt einen Haken drunter macht unter die Amtszeit von Henrik Rödl, für meine 5 Cent wird das Abschneiden bei Olympia zu gut bewertet. Was ich herausragend bewerte, ist, dass man sich für Olympia qualifiziert hat. Wie siehst du das?
Genau, also es gibt Positives und weniger Positives in der Amtszeit von Henrik Rödl. Da kann er für die nicht so positiven Sachen ist er auch nicht alleine für verantwortlich, um Himmels Willen. Die WM 2019 war sicherlich der negative Höhepunkt. Hat man daraus die richtigen Schlüsse gezogen? Weiß ich nicht. Also weil Dennis Schröder bei Olympia oder in der vorolympischen Qualifikation nicht mit dabei war, das Hauptthema war ja immer, wie kriege ich einen Spieler wie Dennis Schröder, der, wenn er auf dem Feld steht, auf der vermeintlich wichtigsten Position, nicht nur das Spiel an sich reißt, sondern auch die Taktik an sich reißt und auch off the court, abseits des Feldes, immer wieder eine besondere Behandlung braucht. Wie kriege ich so einen integriert in eine Nationalmannschaft? Das schwebt über allem. So, über der gesamten, ob das ein Henrik Rödl gewesen wäre, ob das ein anderer Trainer gewesen wäre, das war auch vor Rödl schon eine Geschichte, das ist einfach eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe. Dennis Schröder ist in der Hinsicht, ja gar nicht mal, weil er ist ja kein schlechter Kerl, er hat ja das Herz am rechten Fleck, aber die Art und Weise, wie er Basketball spielt, ist sehr, sehr fordernd für alle Beteiligten. Er ist ein überragender Spieler, da gibt's ja nichts. So, das Positive ist, dass nach dem Dilemma der WM 2019, was passieren kann, wir machen alle Fehler und das ist schiefgelaufen und wenn wir ehrlich sind, war es dieses eine verflixte Spiel vor allen Dingen, dass man dann gab es 2020, Corona, da ist nichts passiert, sich so zusammengefunden hat, dass man gesagt hat, das ist eine völlig zusammengewürfelte Truppe jetzt für das vorolympische Qualifikationsturnier und da hätte ich ganz ehrlich nicht gedacht, dass sie so auftreten. Mit dem Saibu-Thema noch im Rücken, das ist sicherlich was ganz Positives, dass da eine total eingeschworene Mannschaft sich den Traum von Olympia erfüllt hat. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe das entscheidende Spiel kommentiert und wie Joe Vogtmann da kollabiert ist, weil er geheult hat vor Freude und Benzing geheult hat, alle geheult haben, das ist was ganz, ganz Besonderes und das ist sehr, sehr wertvoll und das ist ein ganz großer Erfolg für Henrik Rödl. Das Turnier selber bei Olympia ist sehr schwer, wie ich finde, zu bewerten, weil es ein ganz kleines Turnier ja nur ist und weil du wenig Möglichkeiten hast, richtig zu glänzen. Das haben sie ganz okay hinbekommen, ohne dass es überragend war, sportlich gesehen, aber es war ein Erfolg. Deswegen, es gibt, wenn ich eine Note verteilen müsste für diese gesamte Zeit, wird es mir schwer fallen, weil am Ende ist es vielleicht eine 3, aber es ist sicherlich weder vollkommen überragend gewesen, die Phase, weil wir haben 2019 sicherlich die beste Mannschaft zur Verfügung gehabt nach dem Zweiten Weltkrieg, also in der Geschichte des deutschen Basketballs.
Seit Fritz von Thurn und Taxis die Deutschen zum Europameistertitel gecoacht hat, vielleicht seit damals.
Und sagen wir mal so, 93, die Mannschaft, die war natürlich mit Verlaub jetzt gar nicht mal so unfassbar talentiert, die hatten einfach auch einen Lauf. Das war nochmal eine andere Geschichte. Sie waren schon sehr talentiert, aber das war natürlich eine riesen Überraschung. Und insofern, das Problem ist ja, dass du bei einem Turnier, Olympia oder eben auch bei der WM, das ist ja das Problem. Du hast ein, zwei Spiele, wo es klicken muss. Da ist es einfach so, weil das ist nun mal keine Saison über 34 Spieltage. Das ist eine Vorrunde mit, was weiß ich, drei Spielen und buff, da musst du halt zwei gewinnen, eins und dann ist es halt plötzlich eine Enttäuschung. Aber es ist Basketball, es ist eine Tagesform, es ging irgendwas schief. Muss man sich als Trainer dafür den Schuh anziehen? Ja, natürlich. Müssen die Spieler auch darüber nachdenken? Ja, selbstverständlich. Aber wir dürfen auch nicht in der Beobachterrolle, finde ich, immer nur draufhauen, immer nur schlachten. Das ist ja das Problem, was wir momentan ja auch haben, wenn du in die Politik schaust,
mit
wenn
allem,
du in die Gesellschaft
mit allem,
schaust. Ne?
Michael, mit
ja,
allem.
Wir schlachten ja nur ab. Wir immer nur Kopf kürzer, Kopf kürzer, Kopf kürzer. Zarte Pflänzchen zu gießen und zu sagen, lass doch mal und guck doch mal. Und wir freuen uns an dem Sport an sich, an der Entwicklung an sich, machen wir ja gar nicht mehr. Wir sind ja in einer Vernichtungskultur angekommen. Wir machen ja alles kaputt. Ne? Also die Gesellschaft ist komplett gespalten. Ja? Also egal welches Thema. Du schickst deine Kinder auf die Montessori-Schule. Bist du bescheuert? Wir können nie was werden in diesem Leben. Du glaubst immer noch an das alte Schulsystem. Du bist doch von vorgestern. Du lässt dich nicht impfen. Du impfst dich. Ba, 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 ba. Es gibt nur noch schwarz oder weiß. Es gibt gar nicht mehr diese den Frieden, den normalen gesellschaftlichen Frieden. Und so würde ich es auch bei diesem Basketball sagen. Ja, ich habe damals getwittert, die WM 2019, die größte sportliche Enttäuschung für mich als Sportreporter, war sie auch, aber weil mich das halt auch nervlich zerrissen hat. Aber am Ende des Tages, Leute, ist es Sport, da ist ein Ball, der muss in den Korb und wenn er nicht reingeht, dann geht er halt nicht rein. Also dann gucken wir, ob er beim nächsten Mal reingeht. Aber Emotionen und Sport sind doch einfach untrennbar verbunden. Du hast es gerade selber erlebt, du warst in New York, du hast Djokovic gesehen. Hätte ich gedacht, dass der heult und dieses Finale verliert und dann heult, weil er sich endlich geliebt fühlt, hätte ich nie gedacht. Ich hätte den viel härter eingeschätzt, viel kompromissloser seinem seelischen Zustand gegenüber. Nein, ist nicht. Also es ist...
Ja, hast du natürlich recht. Also ich hätte nicht mehr gedacht, dass er das Finale verliert. Ich hätte davor gegen Zverev hätte ich gedacht, dass er das verliert. Aber ich dachte, wenn er mal im Finale ist, dann zieht er es auch durch. Und dass dann Medvedev so, ja, der hat auch einen sehr guten Tag natürlich erwischt. Und Djokovic hat, wie mein Sohn schrieb, so viele Fehler hat er im ganzen Jahr davor zusammengenommen, nicht gemacht in richtigen Situationen. Nur für meinen Seelenfrieden ganz kurz, Michael, dieses Spiel 2019, das du ansprichst, war gegen die Dominikanische Republik, oder?
Korrekt.
Okay, gut. Puh, gerade noch, weil ich wollte vorher schon mein Bekenntnis, als ich gelesen habe, neuer Bundestrainer, das Foto von Gordon Herbert gesehen habe, dachte ich, es ist John Patrick für eine Sekunde. Und dann dachte ich, nee, John Patrick schaut ein bisschen anders aus. Das nur nebenbei. Aber das Positive, welcome to wow. Was soll ich dir sagen, Michael? Ich kann es kaum erwarten. Ein neuer Slogan, es schaut ein bisschen so aus, als ob ich das designt hätte, aber das muss nichts heißen. Ist ja vielleicht was Tolles. Warum sollten wir uns auf den Saisonstart der Easy Credit BBL mit neuem Claim freuen am 23. September? Worauf freust du dich in erster Linie?
Also ich bin natürlich ein großer Fan des Live-Sports an sich. Die Atmosphäre in einer Bar, also die Fans sind wieder zurück, da muss ich ganz ehrlich sagen, darauf freue ich mich am meisten. Also ich möchte nicht mehr in einer leeren Halle sitzen und gegen quietschende Schuhe anschreiben. Was sehr, sehr schwierig ist, wenn die Spieler einen verstehen, was man sagt, das ist nicht gut. Geht's zum Rebound, warum geht er nicht zum Rebound? Und dann geht der Spieler rüber und denkt sich, was meint der Kerl? Also die Rückkehr der Fans, super. Ich meine, ich freue mich ja auf den Start von BBL und Euroleague. Ich bin natürlich auch ein großer Fan des internationalen Basketballs und ich unterscheide da in der Vorfreude nicht. Die Gründe dafür, ja, also wir haben wieder, denke ich mal, hochinteressante Geschichten, weil einige Teams sich überraschend so verstärkt haben. Ich nehme jetzt mal die Chemnitzer heraus, wo man denkt, okay, das ist aber schon ein guter Kader. In der Vorbereitung einige Sachen gelaufen sind. Würzburg hat zum Beispiel eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Also insgesamt, einfach weil es eine Liga ist, die relativ ausgeglichen wieder zu sein scheint von den Plätzen 3 bis 18.
Also Alba und Bayern vorne und dann...
Nein, muss ich leider auch korrigieren. Ich habe das jetzt nur gebracht, um einen blöden Spruch zu machen. Also die Bayern sind tatsächlich, glaube ich, die haben einen Wahnsinnskader. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Das sind 17 Spieler. Normalerweise hat man 12. Und davon sind dann auch 3 oder 4 aus dem Jugendbereich, die vielleicht auch gar nicht so viel spielen. Also sag mal, du hast 9.
Ja.
Ne? Wo du sagst, okay, ernsthafter, hier, Vertrag, Ruf. Die Bayern haben 17. Und da ist keiner mal irgendwie so hier aus dem Jugendbereich, der vielleicht nicht spielen wird. Das sind, die könnten bei jedem Verein in Deutschland in der Starting Five spielen. Nicht nur in Deutschland. Also das ist ein unfassbar breiter Kader. Das heißt, die Bayern trennen relativ stark, so sehe ich das, zwischen Euroleague und BBL.
Ah, okay. Ja.
Das heißt also, sie werden ihre Kräfte besser einteilen können, weil ihnen, die sind ihnen letztes Jahr am Schluss speziell, weil sie keinen so breit aufgestellten Kader mit deutschen Spielern hatten, im Vergleich zu Berlin, so ein bisschen ausgegangen. Also ich freue mich auf alles. Also wir müssen mal gucken, was es, wir haben in Ulm eine ganz spannende Mannschaft mit einem Spieler auf der Center-Position, Cristiano Felicio, der NBA, jahrelange NBA-Erfahrung hat, wo man denkt, wieso spielt der denn plötzlich in Ulm? Der hat in seinem Leben 45 Millionen Dollar verdient. Warum? Ja, auch das eine super Geschichte. Karim Jallo, der in Ulm endlich zum NBA-Größe aufsteigen will. Die Berliner mit im Jahr nach Aito, Jahr 1 nach Aito, wie das funktioniert. Die Oldenburger, die ihre Philosophie ein bisschen geändert haben. Also, ja, aber die Hauptgeschichte ist natürlich, und das wird sehr, sehr interessant werden, wie die Fans und zurückkommen. Das heißt also, wir haben ja da auch, ja, eine Art, wir sehen es, wir haben es im Handball gesehen, dass trotz
wie viel dürfen denn rein in die Hallen?
Verfügbarkeit nur die Hälfte an Leuten kam. Also wie nehmen die Leute Live-Sport wieder an? Ja. Wie sehr sind sie bereit, eine Maske am Platz aufzusetzen? Wie weit wird das alles wieder stattfinden? Wie weit müssen wir arbeiten, um als Beobachter und Fans da auch den Beitrag leisten zu können, dass das wieder diese Atmosphäre wird wie in der Vor-Corona-Zeit? Denn das ist natürlich das A und O immer gewesen beim Basketball. Du hast in den Hallen eine tolle Atmosphäre, weil du ganz eng beim Spiel sitzt, weil du einfach ganz, wissen ja alle, beim Basketball kann man 150 Mal im Spiel jubeln. Das ist der große Vorteil zu anderen Sportarten. Und das wieder zurückzubekommen, wird sicherlich eine interessante Geschichte. Aber natürlich freuen wir uns jetzt ja auch schon auf die Europameisterschaft. Also wir haben eine fantastische Gruppe. Wir haben Luka Doncic mit Slowenien in Deutschland in der gleichen Vorrundengruppe wie Deutschland. Also ja, also das wird auch ein toller Sommer werden nächstes Jahr mit der Vorbereitung, dem Supercup im August, wo alle schon am Start sein sollen, die wir das ganze Jahr nur in der NBA gesehen haben. Wir haben das Euroleague Final Four in Berlin. Also
Gemach, Michael. Wir sind im September 2021. Ja. Und Frankie Ferrari ist nach Bamberg. Ein geiler Name. Dazu möchte ich aber gar nichts mehr. Ich möchte nur abschließend noch, I will end on a high note, mein lieber Michael.
Ja.
Du hast ausgeglichen, nämlich was Heurigen-Besuche angeht in Wien. Ich war erst einmal im Heurigen. Das ist schon sehr, sehr lange her. Damals mit meiner Frau.
Du bist Österreich.
Ja, ich weiß. Ja gut, bei uns heißt es Buschenschank in der Steiermark. Da war ich natürlich schon öfter, aber in Wien beim Heurigen ist dann doch ein bisschen was anderes. Ich weiß noch, damals meine Frau hat gesagt, sie möchte zum Heurigen. Und ich sagte, na, da müssen wir nicht hin. Dann sind wir mit dem Bus irgendwo hin rausgefahren. Und es war grandios, es war billig. Es war einfach toll. Und ich meine, aus einer kurzen Nachricht von dir auch diesen Vibe mitbekommen zu haben. Was hat dich denn, wenn überhaupt, begeistert am Heurigen in Wien?
Also ich bin natürlich so ein bisschen vergiftet in den letzten 20 Jahren, wo ich in München lebe, dass man was viele nicht nachvollziehen können, wenn sie das Wort Biergarten hören, die Gemütlichkeit, die sich dahinter verbirgt. Also ich liebe Biergärten. Ja, also das hat was mit dem Bier zu tun, mit dem Garten zu tun und mit der Atmosphäre. Das ist was ganz Tolles. Und ein Heuriger ist ja nichts anderes als ein Weingarten, um ehrlich zu sein. Ja. Also ne, das ist das Gleiche in Grün. Insofern hat es mich, also mich hat es überrascht. Und bei Wien, also wir reden jetzt vom Heurigen eben in Wien, dass es doch relativ nah am Zentrum ist, sage ich mal, also für Städter jedenfalls. Und man ist dann schon irgendwo in einer Region, wo halt Wein angebaut wird und wo halt ein Weinbauer dort seinen Ausschank hat. Natürlich ist das alles professionell organisiert. Das ist jetzt nicht unbedingt mit Großmutter und Schürze in der Küche und sowas alles. Aber das ist richtig, es ist einfach sehr gemütlich, es ist sehr lecker, es ist sehr...
Und sehr leistbar, oder? Hast du diese Erfahrung nicht auch?
Und leistbar, genau.
Wenn man aus München kommt.
Okay, man bekommt wirklich auch wirklich für nicht so viel Geld einen guten Wein. Und ja, also es ist einfach eine schöne Geschichte. Ich mag das halt einfach, wenn das nah auch irgendwo an einer Stadt ist, wo man innerhalb von wenigen Minuten wie in so eine kleine andere, ja, einfach so die Vielseitigkeit. Dass man sagt, okay, man muss nicht 2,5 Stunden aus der Stadt rausfahren, um irgendwo im Grünen in einer netten Atmosphäre zu sitzen, sondern dass es so relativ nah dran ist. Und ja, man zehrt da schon von. Also das sind die kleinen Auszeiten. Natürlich mit Familie noch schöner und gar schön was.
Ja, natürlich, herrlich. Der kleine Weinbauer von nebenan. Michael Körner war das. Wir freuen uns, Michael. Die gute Nachricht, ich habe endlich, wenn auch unabsichtlich, Magenta Sport. Heißt überhaupt noch Magenta Sport? Ich habe auf jeden Fall Magenta, weil ich zur Fußball-Europameisterschaft gedacht habe, dass mir Magenta dann auch, ich habe nicht Magenta TV, sondern Magenta Sport gebucht und dachte, ich kann dort die Spiele schauen. Jetzt habe ich das Abo, aber ich konnte die Spiele nicht schauen, aber dafür werde ich mir jetzt die BBL öfter anschauen.
Und schau dir die Euroleague an.
Ja, mache ich. Gerne.
Alle Spiele der Euroleague, nicht nur von den Deutschen, da haben wir wirklich auch sehr, sehr gute Mannschaften und jetzt auch mit den Zuschauern zurück, also wenn Kaunas spielt, eine tolle Atmosphäre, sondern wir es auch viele Spieler wiedererkennen. In Vitoria spielt jeder Zweite, der dort ist, hat schon mal in der BBL gespielt. Also das ist schon eine Liga, wo man sich Jahr für Jahr noch mehr mit anfreunden kann. Also es ist wirklich, ich versuche ja immer diese Brücke zu schlagen, dass es im Basketball zwei Fanlager gibt. Ne? Also die einen gucken halt nur NBA und die anderen gucken gar keine NBA und nur europäischen Basketball. Und mich würde es halt freuen, wenn man irgendwie sagt, man kann sich alles angucken, weil es einfach sowohl in der Richtung als auch in der Richtung schön zum Anschauen ist.
Man trifft sich irgendwo. Michael Körner, ich danke dir. Kurze Pause. Big Show 526.
Hallo, hier ist Flo Meyer und ihr hört Sportradio 360.
Big Show 526 geht weiter mit Football und jener Mann, der die letzten Wochen die Big Show fast allein geschultert hat, ist auch heute wieder mit am Start. Das ist Nicolas Martin von GFL TV und Radio. Servus Nicolas.
Hallo zusammen.
Und hat wieder mitgebracht ein Mann, der auch die Big Show, vielleicht nicht zum Großteil, aber auch mitgeschultert hat. Das ist Christian Schimmel, der Draft.de, GFL TV.de und der Sohn. Christian, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, grüß dich.
So ist es. Grüß dich, Jens. Schön, dich zu hören.
Am vergangenen Wochenende ist es losgegangen auf der Zone, die Endzone, die deutsche Konferenz. Ja, und ich weiß gar nicht, wo ich es gesehen habe. Ich habe recht viel gesehen und ich möchte natürlich hier den Homer geben. Aber wenn Pittsburgh schon mal gut in die Saison startet und zwar mit einem, zumindest vom Ergebnis her, Nicola, überzeugenden 23-16 in Buffalo und ich habe doch relativ viel von diesem Spiel gesehen. Dann nehmen wir das doch zum Anlass. Wir wollen in der Big Show natürlich auch weiterhin Spiele vorschauen und das erste Spiel, das ich gerne hören würde von euch beiden, Nicola, ist die Steelers, die zu Hause dann spielen gegen die Raiders. Die Raiders haben ja ebenfalls gewonnen gegen Baltimore. Ganz platte Frage, welcher Sieg ist da höher zu bewerten, Nicola? Der Sieg der Steelers bei den Bills oder jener der Raiders zu Hause gegen Baltimore?
Sie sind ja, man kann sie ja ein bisschen vergleichen, weil das war beides in der ersten Halbzeit nichts, weder von Steelers noch von Raiders. Und in der zweiten Halbzeit sind sie dann aufgewacht. Die Steelers getragen von ihrer Defense. die mehr oder weniger 17 Punkte von diesen 20 Punkten, die Pittsburgh dann am Ende gemacht hat, entweder eingeleitet oder selbst erzielt hat, also Defense Special Teams mit diesem geblockten Punt, aber davor der Quarterback-Sack beim Third Down. Bei den Raiders ist es halt Derek Carr, der aufgewacht ist und der dann halt gemerkt hat, dass er mehr als einen Receiver auf dem Platz hat und als er angefangen hat, den Ball ein bisschen besser zu verteilen, dann lief's auch. Das sind jetzt beides Siege, die man so nicht erwartet hatte, aber beides Siege, die für beide Teams wichtig sind, jetzt im Bezug auch, wenn wir jetzt auf Woche 18 und Playoffs schauen, kann sein, dass so ein Tiebreaker dann wichtig wird. Müssen wir gucken. Also die Raiders haben davon profitiert, dass sie defensiv auch stark waren gegen eine Ravens-Line, die umgebaut wurde über die Offseason und die jetzt noch nicht wirklich überzeugt hat. Und wenn ich auf die Line der Steelers schaue, was sie in Buffalo geboten hat, hat es mich jetzt auch noch nicht vollends überzeugt. Also das wird ein spannendes Duell, aber so wirklich ein rausziehen kann man nicht, weil beide zwar gewonnen haben, aber auch immer wieder ein paar Sachen gezeigt haben, wo man doch die Augenbraue hochzieht. Sei es allein diese Raiders Overtime. Das Ding musst du vorher gewinnen und nicht über den Umweg Turnover und dann noch Lamar Jackson Fumble und ein Delay of Game, wo du das Kicking Team wieder runternimmst und dann doch die Offense rüberschickst und ja. Also ich würde sagen, Pittsburgh leicht favorisiert, weil er zu Hause, aber das wird ein Duell auf Augenhöhe, glaube ich.
Christian, was ich jetzt nicht gehört habe, ich habe Derek Carr gehört, Quarterback der Raiders, aber ich habe kein Wort von Nicola zum ewigen Ben Roethlisberger gehört. Was erwartet ihr Experten von Big Ben in dieser seiner, ich glaube, 42. NFL-Saison?
Der Zyniker würde sagen, ich erwarte, dass er ein bisschen um sein Leben rennt. Weil er eine extrem junge Offensive Line hat, die jetzt doch ein bisschen umgebaut werden musste in den letzten Jahren. Ich glaube tatsächlich, und das ist der mit Sicherheit der Best Case, du wirst von Roethlisberger, glaube ich, nicht mehr verlangen, dass er Spiele im Alleingang gewinnt, wie er das zum Teil gemacht hat. Man muss ja auch sehen, dass mittlerweile auch seine beiden Kompagnons, die mit ihm in derselben Draftklasse waren, retired sind, mit Eli schon ein bisschen früher und Philip Rivers letztes Jahr, er jetzt Highschool und Alabama Coach. Ich glaube tatsächlich, er hat ein paar gute Anspielstationen. Ja, über Claypool und Smith-Schuster müssen wir, glaube ich, nicht reden. Dann ist so ein bisschen die Frage, wer sich noch dahinter hervortut. Freiermuth könnte eine Rolle spielen, der Rookie, der jetzt schon ein ganz gutes Spiel hatte in der ersten Partie. Also er hat da schon Möglichkeiten und ich denke, das Ziel muss tatsächlich sein, dass er den Ball schnell aus der Hand bekommt, dass Pittsburgh wirklich mehr eine Quick-Passing-Offense spielt. Eben weil ich glaube, dass die Line nicht immer so überragend halten wird. Und wenn Roethlisberger mit seiner Erfahrung dann agiert und verhältnismäßig wenig Fehler macht und, sag ich mal, ein sehr guter Game Manager ist, das klingt immer so abwertend, dann werden die Steelers allein mit ihrer Defense einige Spiele gewinnen. Und wie gesagt, für mich war der Sieg von Pittsburgh auch leicht höher einzuschätzen als das, was die Raiders gemacht haben. Schlicht und ergreifend, weil ich Buffalo wenn ich Buffalo und Baltimore nehmen würde, wären die Bills für mich schon nochmal eine Stufe über den Ravens, weil sie einfach das komplettere Team sind. Und wie die Steelers Defense da die Tür zugeknallt hat, rigoros über weite Strecken der Partie, das hat mich schon beeindruckt. Und ich glaube schon, dass du da schon weit kommen kannst. Die AFC North wird spannend, ja, grundsätzlich, und jetzt sind es 5 Euro ins Phrasenschwein eurer Wahl, ist es immer besser 1-0 zu sein als 0-1.
Ja, vor allem, wenn man sieht, dass... Wenn man sieht, dass Cleveland 0-1 ist und Baltimore 0-1 ist, dann passt das ja einigermaßen. Zumindest nach dem ersten Spieltag.
Weil sie bei den Sack nicht zugemacht haben. Und Deontay Johnson nicht vergessen übrigens bei den Waffen für Ben Roethlisberger letztes Jahr, Leading Receiver.
Ja. Hm. Die zweite Konstante, Nicola, bei den Steelers ist Mike Tomlin, der Coach, der coolste Coach. Ist er überhaupt noch der coolste Coach oder ist jemand nachgekommen, von dem ich nichts weiß? Aber Mike Tomlin mit Lederjacke und mit Sonnenbrille, also ich kann mir im Grunde genommen niemand vorstellen, der cooler ist. Wie viel Einfluss oder wie viel ist ihm zuzuschreiben an dieser Defensive oder ist es der Defensive Coordinator bei den Steelers?
Das wäre die Frage erstmal, wie du coolen ist.
Naja, also wenn ich sehe, wie Mike Tomlin da mit Sonnenbrille dasteht, dann sage ich, das möchte ich auch bitte. Das würde ich auch gern sein.
Jack Del Rio hatte mal solche Züge in Jacksonville vor ein paar Jahren.
Ja. Hat aber böse ausgesehen. Mike Tomlin hat irgendwie was Gutmütiges an sich, aber Jack Del Rio hatte irgendwie immer so einen Gangster in einem Mafia-Film, ohne ihm jetzt zu nahe zu treten zu wollen.
Ja, aber Mike Tomlin ist der typische Coach, der so, würde ich übrigens jetzt mit seinem Namensvetter Troy Tomlin, weil sind weder verwandt noch verschwägert, in Braunschweig vergleichen, der, wenn es um Interviews geht oder Gespräche, immer sehr sympathisch rüberkommt, bei denen ich aber auf keinen Fall ins Training gehen würde, okay. Zumindest nicht als Spieler, weil ich glaube, die sind beide sehr harte Hunde. Also von daher, man muss es, glaube ich, differenzieren. Nein, bei den Steelers also das Gute an den Steelers ist ja diese Ruhe, die sie haben und kein Aktionismus, hallo USC, sie wissen ja, was ihre Stärken sind. Sie haben ihren Headcoach, der sie schon in Super Bowl geführt hat. Sie wissen, sie kommen jedes Jahr über die Defense, also sie müssen über die Defense kommen in dieser starken Division, weil wenn du in der Division nicht Defense physisch und aggressiv spielst, dann wirst du untergehen, weil dann hast du gegen die Browns und gegen die Ravens keine Chance. Von daher, das ist in deren DNA drin, schon seit 40 Jahren, dass sie über die Defense kommen, und Tomlin führt einfach nur fort, was die Steelers schon immer waren und was sie sein wollen. Also ich glaube, das ist tatsächlich, ich glaube nicht, dass wir jene Steelers-Mannschaft sehen werden, die sich dann so ein Star-Ensemble wie Kansas City hinstellt und dann, wenn die Defense vielleicht nicht hält, dann, ja, was soll's, dann machen wir mal 35 Punkte in der Offense. Das ist nicht die Art Football, die sie spielen wollen. Und von daher, solange sie Tomlin als Headcoach haben, und ich denke auch darüber hinaus, weil das war mit seinem Vorgänger genauso, wird es bei Pittsburgh immer sein, dass du die 17-14 schlagen musst und nicht 41-38.
Der Vorgänger Bill Cowher, wenn ich mich richtig erinnere, und das ist schon sehr lang her, und Mike Tomlin ist schon lange in seinem Job. So, ihr könnt natürlich bei den Sofa-Quarterbacks zwingend nachhören, Montagabend, Jan Wegwerth und Thomas Pseyer waren mit Nicola am Start. Die haben natürlich alle Spiele durchbesprochen. Das zweite Spiel, auf das wir vorausschauen wollen, Christian, sind die Saints und die Panthers. Ich habe auch von den Panthers einigermaßen viel gesehen, weil ich natürlich ein kleines bisschen interessiert war am neuen Quarterback der New York Jets, gegen die sie gespielt haben. Die Panthers haben knapp gewonnen. Zach Wilson war, glaube ich, in Ordnung. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber noch mehr Interesse. Ever since he came from college ist Jameis Winston natürlich jemand, den ich sehr interessant finde. Passt Jameis Winston wie die Faust aufs Auge in der Offensive der Saints, Christian? 38-3, das war sicherlich auch einem ganz, ganz üblen Tag von Aaron Rodgers geschuldet gegen die Packers, aber 38 Punkte sind alle Ehren wert und 5 Pass-Touchdowns von Winston auch.
Ja, war tatsächlich so nicht vorherzusehen. Es gibt Zyniker, die sagen würden, jeder Quarterback passt zu Sean Payton und seiner Offense. Wir müssen jetzt mal gucken, wie beständig das ist. Das war eine sehr, sehr starke Leistung gegen eine zugegebenermaßen minimal vogelwilde Packers-Defense. Aber das hat mich in der Form tatsächlich auch überrascht, auch die Deutlichkeit von dem Ergebnis. Jetzt wird man einwenden, es gibt ein Team, das hat letztes Jahr 38-3 gegen die Saints in Woche 1 verloren. Insofern herzlichen Glückwunsch zum Super Bowl-Sieg an die Fans der Green Bay Packers. Ja, also nur um das mal in Relation zu setzen, das muss immer noch nicht so wahnsinnig viel halten, und bei den Saints kommt es halt tatsächlich drauf an, so banal wie es klingt, dass sie es in der Postseason halt zeigen. Dass das Team Talent hat, müssen wir nicht drüber reden. Michael Thomas wird irgendwann noch zurückkommen, wird das Team noch einen Tacken besser machen, als das jetzt schon ist. Ich fand's beeindruckend, muss ich tatsächlich sagen, was die New Orleans dann gespielt hat. Und Payton hatte immer eine sehr, sehr gute Idee, was er offensiv macht, und Winston hat halt auch seine Qualitäten. Und er hat sich jetzt ein Jahr hinten angestellt, das war relativ clever, dass er dann das Duell mit Taysom Hill, den man seit 5 Jahren als gefühlten Starter hochquatscht, gewinnt, hat mich dann nicht so wahnsinnig überrascht, weil Winston einfach der bessere Passer ist und du trotzdem immer noch Hill bestimmte Packages geben kannst, die den Gegner vor Probleme stellen, auf die er zumindest mal einen Tag oder einen halben Tag Trainingszeit verballern muss. Und allein das hilft schon, weil dann kann er was anderes nicht machen. Und das hat am ersten Spieltag sehr, sehr gut ausgesehen. Wir müssen mal sehen, wie nachhaltig das Ganze ist. Da war ich bei Winston immer skeptisch. Ich weiß, Nikola, warst du nicht bei seinem Rekord-Interception-Game sogar vor Ort?
Ja, yeah, die 30. Interception habe ich live im Stadion gesehen, ja.
Ja, zur Overtime-Niederlage gegen die Falcons, wenn mich nicht alles täuscht.
Ja.
Von daher, das muss man mal sehen. Winston hat es bis jetzt über eine Saison noch nie so in der Form hingebracht. Mit Peyton ist die Chance relativ groß. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Der Auftakt war jedenfalls sehr, sehr vielversprechend.
Ist das
die,
auch
die, Geschichte, ist, die ja. Geschichte ist ja, wir wissen ja, was Winston für einen Arm hat, ja, und der Arm, den er hat, der ist definitiv einer der besseren in der NFL. Das Problem war ja mehr oder weniger seine Entscheidungsfindung, die manchmal, also nicht nur manchmal, etwas abwegig ist. Ja, 30 Picks kommen nicht durch Zufall zustande. Wenn ihm Sean Payton dieses absolute Risiko austreiben kann, dann kann das ja was werden, weil im Gegensatz, also das ist jetzt der Unterschied zu Breeze, der hat zweimal smarte Entscheidungen getroffen, aber wenn er den Ball hätte tief werfen wollen, das ging halt am Ende nicht. Winston kann, wenn er will. Die Frage ist, muss er es immer tun?
Ja, war das für dich, Nicola? Für mich war Jameis Winston jetzt jemand, wo ich sage, okay, der verschwindet dann einfach. Wie manche Quarterbacks einfach verschwinden, weil sie nicht mehr gut genug sind, aber ist Winston einfach zu gut, um zu verschwinden? Wenn sie mal 2 Jahre keinen Starting-Job haben zum Beispiel.
Ich bin tatsächlich positiv überrascht, weil wenn man bedenkt, wie in der besagten 2019er Saison dann nicht nur die Interceptions flogen, aber wie auch sein Coach ihn konstant unter den Bus geworfen hat. War es für mich jetzt nicht einfach, dass ein James Winston sagt, gut, dann probiere ich es halt woanders und zur Not auch nicht als Starter. Der ist nach New Orleans gegangen und kam letztes Jahr, fand ich schon mal, obwohl er nicht Starter war, überraschend in Shape in die Saison. Das hatten wir bei den Bucks zum Beispiel nicht gesehen und hat diese Rolle wirklich akzeptiert. Ich meine, natürlich ist es einfacher, wenn du weißt, dass der vor dir
in Rente geht.
Bald in Rente geht. Das ist bei Cam Newton und Mac Jones, da weiß Cam Newton, Mac Jones geht so schnell nicht in Rente, ja. Aber das ist dann natürlich einfacher, sich da einzuordnen. Aber er musste in dieses System reinkommen. Er musste Sean Payton überzeugen. Man sieht, er hat Effort mitgebracht. Ja, also er hat einiges dafür getan und man hört ja auch viele Worte des Lobes auch von Drew Brees, was Jameis Winston gemacht hat. Von daher er galt als Hitzkopf ein bisschen bei Florida State und bei Tampa, ja, das war auch, um den Begriff wieder aufzunehmen, Vogelwild, was er da teilweise veranstaltet hat, aber zumindest in dieser Combo Saints, Sean Payton, der scheint ihn erreichen zu können und der scheint ihm so ein bisschen das Chaos aus dem Kopf zu bekommen. Von daher lasse ich mich echt überraschen, was das wird, aber natürlich jetzt nicht vom einen Ergebnis blenden lassen, da hat auch Green Bay durch man weiß nicht, was extrem zu beigetragen.
Was gibt es Gutes oder gerne auch nicht Gutes über die Panthers zu sagen und zu wissen? Franz Büchner lauscht ganz, ganz ergriffen, Christian.
Ah, ich bin überzeugt, dass er lauscht, dass er mit Sicherheit aber auch schon ein paar Erkenntnisse gezogen hat. Also die junge Defense ist halt spannend. Ne? Sie haben halt im letzten Jahr sehr, sehr viele, ich glaube, wenn mich nicht alle täuscht, alle Draftpicks in die Defense investiert. Und die Erstfrüchte sind jetzt quasi zu sehen. Die haben Wilson das Leben extrem schwer gemacht. Dass die Jets nicht laufen können. Auch nicht zwingend die neueste Erkenntnis auf diesem Planeten. Aber da ist halt relativ viel Talent und relativ viel junges Talent in der Mannschaft. Und ich will nicht sagen, dass Matt Rhule so ein bisschen angeschossen gewirkt hat, aber der Trade für Darnold hat halt viele nicht zwingend überzeugt. Er wird immer, sag ich mal, in dem Quervergleich zu dem stehen, was Bridgewater jetzt für Denver macht. Zugegebenermaßen, es waren jetzt nur die Giants, aber er hatte auch erstmal relativ gut ausgesehen in der ersten Partie, ja. Aber das ist halt das Ding. Das ist normalerweise ist es ein Team, wo du sagst, die sollten eigentlich noch 1 bis 2 Jahre weg davon sein, ein Contender zu werden. Wie gesagt, sehr, sehr jung, haben jetzt dieses Jahr auch einiges Talent in ihrer Offense gepackt mit einem Chuba Hubbard, mit einem Terrence Mitchell, der, glaube ich, eine sehr gute Rolle spielen kann. Ich mag generell das Skillcore bei den Panthers. Und bei denen wird der letzte Konsequenz die Frage sein, kriegen sie auch Offensive Line stabilisiert. Das ist tatsächlich ein Problem, was viele Mannschaften around the world im Football haben. Es ist tatsächlich, die Line ist so ein bisschen die Konstante. Gute Skillplayer gibt's mehr als Jungs, die gut blocken können, tatsächlich. Und wenn sie das hinbekommen, dann haben sie für mich durchaus eine Außenseiterchance in der starken NFC auf eine Wildcard. Glaube aber, dass sie noch ein bisschen davon weg sind. Aber für die Panthers-Fans wird dieses Jahr entscheidend sein, geht es in die richtige Richtung. Entwickeln sich die jungen Spieler und machen sie den nächsten Schritt. Und wenn das der Fall ist, dann kannst du auch damit leben, wenn du dieses Jahr nur sechs oder sieben Spiele gewinnst, aber wenn es in die richtige Richtung geht. Vermutlich, Matt Rhule, sein Anspruch wird ein höherer sein. Davon ist auszugehen. Aber man muss dieser Mannschaft noch ein bisschen Zeit geben.
Jetzt ist der Name schon gefallen und ich habe in den letzten Wochen ja auch sehr viel amerikanisches Sportradio gehört, auf verschiedenen Outlets. Und Zach Wilson, Nicola, wurde ja, ich glaube Tony Romo hat gesagt, in 3 Jahren ist einer der besten 3 Quarterbacks der NFL und in New York. Auf der einen Seite hört man sowas gerne, aber nirgendwo wird, finde ich, kritischer nachgefragt als in New York, weil ich auch keine andere Stadt kenne. Vielleicht wird in Boston auch kritisch nachgefragt. Aber was hast du bei Zach Wilson gesehen in der ersten Woche, Nicola, was dir gefallen hat?
Es war jetzt keine einfache Situation, weil er hat ja seinen Left Tackle auch noch verloren. Er muss sich an den Speed in der NFL gewöhnen, weil BYU ist jetzt auch nicht die Top-Adresse im College-Football. Die spielen zwar viel gegen die Pac-12, aber gerade letztes Jahr war das ja schwierig. Er hat jetzt nicht die beste O-Line vor sich. Und also für ein erstes Spiel fand ich es jetzt okay, da waren Rookie-Fehler dabei. Aber er hat zumindest nie aufgegeben, ja. Also der hat viel in die Fresse bekommen, müssen wir sagen. Aber er hat halt nicht aufgegeben. Und von daher war es okay. Aber was auch klar ist, sie müssen um ihn aufbauen. Also, der hat jetzt gegen Sam Darnold gespielt, sein Vorgänger. Ist jetzt nicht so, dass die Jets fantastisch waren und nur Sam Darnold das Problem war. Das war ein Trainwreck, die ganze Nummer, ja. Und da ist jetzt Zach Wilson als erster Baustein reingekommen und muss sich da jetzt reinfinden in ein Team, das immer noch weit weg ist von dem, was man braucht, um erstmal überhaupt in der einen Division wieder kompetitiv mit dabei zu sein. Von daher, lass den Jungen lernen, auch Peyton Manning war in seiner ersten Saison 3-13, ja. Das heißt, also bei den Jets würde ich eh jetzt nicht die großen Sprünge erwarten. Lass den, der wird von Woche, so wie ich den einschätze, wird er von Woche zu Woche viel mitnehmen und viel lernen und sich langsam an diese NFL anpassen. Wie gesagt, der Speed ist ein ganz anderer. Was ein freier Receiver im College ist, oder andersrum, was ein freier Receiver in der NFL ist, gilt im College als gedeckt. Da musst du auch erstmal reinwerfen wollen und können. Also von daher, lass den Jungen sich entwickeln in dieser Jets-Mannschaft, die sowieso eine ganz große Baustelle ist, aufgrund der vielen Coaching-Manager-Wechsel und was weiß ich nicht alles, was sie da gemacht haben in den letzten 4-5 Jahren.
Tja, nicht ist, sondern ja, eigentlich seit ich aus New York weggezogen bin im Jahr 2000, damals scheinen mir die Jets eine einzige große Baustelle zu sein.
Da haben sie dann Chad Pennington geholt.
Ja.
Da hatte man kurz Hoffnung, dass es besser wird, aber der hat ja dann so viele Verletzungen gehabt, dass es tatsächlich dann nie wirklich geklappt hat. Aber tatsächlich so 2002, 2003 habe ich mal kurz an die Jets geglaubt, aber ja, das ging dann relativ schnell wieder abwärts. Und selbst mit Rex Ryan und Mark Sanchez irgendwie hat es einen nie so wirklich ganz überzeugt, auch wenn es in den Playoffs regelmäßig recht tief ging.
Stimmt, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich wieder an die glorreichen Rex Ryan Zeiten. Ja, zur GFL, da werden hoffentlich Nicola und Christian nächste Woche was sagen. Die abschließende Frage, Christian, an diesem Wochenende weißt du schon, welches Spiel du betreuen wirst in der Endzone bei der Zone?
Ich weiß es tatsächlich, ich bin im späten Slot dieses Mal und darf mich mit Minnesota gegen Arizona anfreunden. Für mich eine sehr, sehr spannende Partie. Weil die Vikings hatten so ein bisschen das Chargers-Syndrom letzte Woche, Spiel dumm verloren bei den Bengals. Die Cardinals, die das Glück hatten und die Ehre hatten, von der Legende in der Endzone kommentiert zu werden von Günter Zapf, haben dann mal die Titans hergespielt, in einer Deutlichkeit, die ich so auch nicht erwartet hätte. Ich freue mich drauf. 2 extrem spannende Teams und das Gute ist, Jens, wir brauchen kein Scoreboard bei dem Spiel, sondern wir können einfach nur schauen, inwiefern sich die Gesichtsfarbe von Mike Zimmer an das Cardinals-Trikot annähert, um zu sehen, wer vorne liegt. Und insofern ist das ganz angenehm. Da freue ich mich drauf, dass ich das betreuen darf.
Da ist er wieder, der Katastrophentourist.
Ja, natürlich. Ich meine, hey, ich habe Jacksonville gegen Houston in Woche 1 gehabt, inklusive eines Headcoaches, der seinen Rookie-Quarterback gefühlt nur hat werfen lassen, ohne Laufunterstützung. Kann man machen, muss man aber nicht.
Schön. Die Legende übrigens war so geschafft von diesem Spiel, dass er in dieser Woche auf Golfurlaub ist. Noch bis Sonntag.
Ja, der hat ja noch Sunday Night hinterhergeschoben.
Also naja, der hat er. Natürlich. Deswegen ist er auch die Legende. Danke, Nicola. Danke, Christian. Wir machen eine kurze Pause in der Big Show 526.
Hallo, hier ist der Thomas Bornstern und ihr hört Sportradio 360.de.
Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 526 mit eigentlich, man kann es nicht anders sagen, mit meinem Lieblingsthema im Sommer, mit einem meiner Lieblingsthemen, und ich freue mich, dass Johannes Knut ein paar Minuten Zeit findet, aber Johannes Knut ist sich auch ein...
Wieso jetzt nur eines der Lieblingsthemen?
Ja, das Lieblingsthema, ja, wir sprechen mit dem Leiter, der Johannes Grüßli.
Servus, servus.
Und du ahnst es schon, wir müssen mit dem Wien-Marathon anfangen. Und warum müssen wir damit anfangen? Ich habe natürlich den Namen des vermeintlichen Siegers vergessen, aber warum wurde der junge Mann disqualifiziert? Nachher hieß es, war ein Versehen. Naja, weil er einen Schuh hatte, dessen Sohlendicke absurde 5 cm betrug. Der dann zum Sieger gekürte, ist mit den erlaubten 4 cm gelaufen. Johannes, wir haben ja letztes Jahr, glaube ich, auch mit Philipp Flieger darüber gesprochen, über diese Entwicklung, die technische Entwicklung. Erste Frage, und ich kombiniere die Frage gleich. Sieht man so eine Entwicklung nur im Marathon? Und B, what do we do with it? Also was machen wir jetzt mit diesen Marathonläufern, mit diesen Wahnsinnsschuhen, mit Platinplatte, die ja wie Sprungfedern sind?
Ja, die Entwicklung, also das ist natürlich jetzt schon ein sehr großes Thema. Ich versuche es halbwegs zu raffen. Ja. Die Entwicklung ist gewissermaßen im Marathon hat angefangen. Das ging ja los bis 2016 in Rio. Damals ist ja Eliud Kipchoge schon mit einem Prototyp gelaufen. Das ist ja eigentlich auch ein Unding. Ne? Also das nicht, dass ich jemals seine Klasse anzweifeln würde. Der würde wahrscheinlich auch barfuß noch irgendwie zum Olympiasieg stiefeln. Aber dieses, sag ich mal, das Labor, das Spielfeld für diese neuen Technologien, das hat eigentlich im Straßenlauf angefangen. Und weil es da ja auch noch sicherlich mit am meisten Potenzial gab oder viel Potenzial gibt, und es hat sich jetzt immer mehr auf die Bahn, auch in die Stadionleichtathletik, hat man ja auch in Rio in Tokio jetzt gesehen, sich fortsetzt. Ja, auch viele gerade auf den Mittelstrecken, selbst in den Sprints, wird ja auch wild diskutiert, ob diese neuen Spikes einen Einfluss haben. Carsten Walm, der über 400 Meter Hürden eine Zeit gelaufen ist, die viele 400 Meter Spezialisten in Deutschland nicht schaffen. Der hat ja auch gesagt, er hat da mit Mercedes und Puma was entwickelt, und das ist natürlich, im Grunde ist diese ganze Debatte natürlich für diese ganzen Hersteller eigentlich ein Segen. Selbst wenn alle sagen, ja, mein, jetzt der Schuh ist auch wieder zu schnell und der Schuh ist wieder zu schnell, ist ja eigentlich für die irgendwo auch eine super Werbung. Und ja. das kann man sich natürlich vorstellen, dass die da jetzt nicht so wahnsinnig drüber erbost sind. Jetzt beim Wien Marathon ist es natürlich irgendwie schon merkwürdig, dass jemand überhaupt mit dem Schuh oder über ein Schuhmodell nachdenkt, dass diese 5 mm Sohle nicht hat. Angeblich war es ja wohl so, dass er dachte, er hat das irgendwie verwechselt mit einem anderen Modell, das wohl zugelassen wäre, sei wohl sehr ähnlich gewesen. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sowas, das haben ja auch schon einige gemutmaßt, dass da jemand
so ein
Publicity Stunt gebracht hat. Weil das natürlich auch immer wieder dann Werbung ist für die ehemalige Firma. Andererseits hat eigentlich so ein Läufer Besseres zu tun, als sich so einen Sieg zu holen und dann disqualifiziert zu werden. Das ist ja auch für die Läufer sind das ja sehr lukrative Startmöglichkeiten und Siegmöglichkeiten, und von daher glaube ich schon, dass das, kann ich mir schon vorstellen, dass er das jetzt nicht gerade absichtlich gemacht hat. Ja, es zeigt einfach im Grunde wieder mal, dass der Sport war immer natürlich, Leichtathletik war nie jetzt der Sport, der komplett frei von Materialentwicklung war. Das ist natürlich völlig klar. Ne? Wir laufen heutzutage nicht mehr auf Aschenbahnen, wir springen nicht mehr mit Bambusstäben. Auch wenn das sicherlich interessant wäre, was so ein Mondo Duplantis mit einem Bambusstab anstellen würde. Aber natürlich ist Evolution immer in der DNA dieses Sports gewesen. Aber der Grundgedanke am Ende sollte doch sein, dass man in erster Linie sagt, okay, das ist jetzt der Mensch, der aufgrund dieser und jener Fähigkeiten eine Leistung vollbringen. Und das ist in der derzeitigen Gemengelage einfach nicht mehr möglich oder nur noch sehr schwer möglich, wenn man sieht, in was für einer wahnsinnig kurzen Zeitspanne eine wahnsinnige Flut von Bestzeiten gekommen ist. Und dass man immer mittlerweile im Grunde wie Motorensport gerade nicht als erstes guckt, okay, welcher Pilot hat das gebracht, sondern welches Modell, welches Schuhmodell, welcher Teil der welcher Ingenieur hat sich jetzt für den besten Heckflügel, Trick für den Heckflügel oder das Ansaugprofil für den Unterboden in einfallen lassen. Das ist eigentlich so ein bisschen die Welt, in der wir uns zunehmend bewegen. Und dass das im Sinne des Sports ist, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Und das, da fällt mir auch schwer, da immer nur technologischer Fortschritt zu rufen und das einfach so dem Ganzen zuzuschreiben. Und ich denke, das wird jetzt auch so weitergehen. Wir haben jetzt auch am Wochenende gab es ja wieder so einen Versuch in Herzogenaurach. Da hat jetzt Adidas ja so ein Event ausgerichtet. Im Grunde war das ja eine reine Werbeveranstaltung für seine neuen Schuhmodelle. Ja. Und dabei haben sie jetzt Weltrekorde im Straßenlauf über 5 und 10 Kilometer aufgestellt, die ja sowieso schon noch nicht seit langer Zeit so existieren, aber das hat für mich dann irgendwie nur noch einen Gimmick-Effekt, beziehungsweise man kann sich ja schon gar nicht mehr an die Rekordhalter von vor 3 Wochen erinnern. Was soll das noch, ne? Also es wird so beliebig und austauschbar, das pervertiert auch völlig den Gedanken, dass das so eine Leistung was Außergewöhnliches sein sollte. Und das macht irgendwie nur bedingt Spaß auf die nächsten Läufe und auch auf den Straßenlauf Herbst, der uns jetzt auch noch bevorsteht.
Ja, da muss man ausnahmsweise mal den Internationalen Schwimmverband loben, dass die irgendwann draufgekommen sind, dass diese Entwicklung mit den Anzügen auf Dauer einfach den Sport kaputt macht. Jetzt hast du letzte Woche, und das war ganz witzig, also ich bin über Zürich nach Hause geflogen aus New York und ganz ehrlich, der Zürcher Flughafen, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber hat mir nicht gefallen. Es ist, es gibt in Zürich, ist natürlich wunderbar, sauber und alles gut, aber in Zürich ist alles nur und wirklich alles, das Wichtigste ist, viel Geld zu verdienen. Und ich glaube, es ist nicht das Wichtigste.
Nein.
Aber das nur nebenbei. Und diesen Eindruck hat man eben dort, wer dort wirbt, ist egal. Aber jedenfalls an diesem Donnerstag, und du hast dann darüber geschrieben, fand ja in Zürich noch nicht das letzte Grundmeeting statt, sondern da fand eben diese Veranstaltung statt vor der Oper in Zürich mit ausgewählten Wettbewerben, die es halt hergeben. Jetzt ist es ja nicht das erste Mal. Wir erinnern uns, dass, glaube ich, irgendwo im Garten, weil du Duplantis schon angesprochen hast, die sind ja auch irgendwo im Garten auch mal Stab hochgesprungen. Aber
ja, und auch in Zürich haben sie ja auch sogar im Hauptbahnhof mal Stabhochsprung gemacht und Kugelstoßen und alles Mögliche, ja.
Wie ernst nimmst du solche die Ergebnisse dann auch von solchen? Oder geht es da wirklich nur darum, okay, wir küren einen Sieger, der an diesem Tag zwar der Beste ist, aber naja, messbar sind diese Ergebnisse nicht. Oder siehst du das schon als messbar an?
Also dieser Versuch, den Sport in die Städte zu tragen und damit mehr zu den Menschen, das gibt es ja nur schon seit einer Weile. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber das ist ja schon seit einigen Jahren, dass die Leichtathleten sagen, wir müssen da mehr wieder uns um unser Publikum kümmern, dass uns davonläuft, was ja im Grunde eigentlich eine absolut sinnvolle Idee ist. Die Sache ist, dass sowas nie den Sport vollwertig ersetzen kann oder repräsentieren kann. Das jetzt in Zürich ist eigentlich noch mit der ganzen Sache noch am ähnlichsten gekommen, weil man da eine Auswahl hatte von Disziplinen. Die Leichtathletik lebt ja schon und leidet auch gleichzeitig immer so ein bisschen unter ihrer Vielfalt. Ja, dass einfach so viel passiert auf einmal, dass man da ganz schnell den Überblick verliert. Wenn es aber gut abgestimmt ist, ja, ich fand, das hat man gerade in Berlin bei der EM 2018 sehr gut erlebt, dann kommt man da ja von wirklich von einem Höhepunkt zum nächsten und das ist schon so ein bisschen wie in der Zirkusmanege, hatte ja auch mit Gerhard Janetzki drüber geredet, dem langjährigen Easter-Chef, der wie bei den Gästen The Ringling Brothers, die immer so 3 Zirkusmanegen gleichzeitig hatten und da eine Sensation nach der nächsten passiert ist. Und wenn sich das so ergänzt, wenn man eine tolle Kugelstoßleistung hat und dann kurz darauf schafft der nächste Hochspringer im engen Duell die 2:30 und dann kommen die 10.000 Meter Läufer ins Ziel, das hat schon so einen tollen, ja, auch so einen gewissen Trampolineffekt, dass man sich da immer höher schaukelt dann. Und das kannst du natürlich, wenn selbst wenn du Weitsprung oder Stabhochsprung oder Kugelstoßen in Nürnberg auf dem Hauptrathausplatz, das kannst du natürlich so nie ersetzen. Das sind letztlich Werbeveranstaltungen, um die Leute so ein bisschen anzufixen. Ganz oft ist es ja auch umsonst, also es wirft jetzt auch für die Veranstalter in Zürich schon, die haben es natürlich gegen Eintritt gemacht, ja, aber eigentlich sind das ja oft auch umsonst Aktionen, ja, dass die Leute das so sehen kriegen und da das muss immer von Sponsoren mit alimentiert werden und von daher ist das im Grunde nicht viel mehr als eine Werbeaktion. Ich find's aber insofern auch mal ganz schön, weil natürlich auch diese Disziplinen wie Kugelstoßen oder selbst Weitsprung, Hochsprung, gehen natürlich in so einem großen Stadion schnell mal unter. Und dass die dann mal an so einem Abend ein bisschen mehr Aufmerksamkeit kriegen und die Leute wirklich hautnah erleben, was ist das eigentlich, wenn so ein 2 Meter gefühlt 300 Kilo Mensch oder 100 Kilo Mensch da in so einem Ring beschleunigt. Und was wirken da für Kräfte? Wie weit oder was sind überhaupt 8 Meter im Weitsprung? Ja, das kriegt man ja oft im Stadion gar nicht so mit. Wenn man wirklich daneben steht, merkt man erstmal, was sie da eigentlich erbringen. Und das, von daher finde ich es eigentlich gut, aber es kann jetzt die Leichtathletik nie ersetzen. Diese vielfältige Leichtathletik, in der einfach für jeden was dabei ist. Nicht nur der 100-Kilo-Mensch, sondern auch der schnellkräftige Sprinter, der Ausdauerläufer, der Werfer. Und diese Vielfalt macht's aus und ohne die wird's nie gehen. Und selbst wenn der Weltverband selbst ja in letzter Zeit gerne mal dachte, dass man dadurch besser wird, indem man Dinge wegnimmt, bin ich aber der Meinung, dass das nicht der richtige Weg ist.
Ja, also was du jetzt sagst, erinnert mich auch ein bisschen an das, was Saskia erzählt hat von den Olympischen Spielen, wo sie beim Bogenschießen war und dann gesagt hat, naja, wenn man es nicht selbst sieht, dann weiß man gar nicht, wie weit 50 Meter eigentlich sind, wenn die dann den Pfeil schießen. Ja, also ich habe dann das letzte Grundmeeting gesehen und ich war mir nicht ganz sicher, ich habe es auf Sky gesehen, ob das ein Zusammenschnitt war, aber da ist es Schlag auf Schlag gegangen. Also entweder
ja, nee,
was nicht. Okay, schon, gell? Also ich hatte schon den Eindruck, okay, jetzt haben wir hier einen Speerwerfer und dann zack, die nächste Laufentscheidung und durchpeitschen. Es war ein atemberaubendes Tempo.
Es war auch ein bisschen zu viel. Das ist natürlich das Problem, dass die Diamond League natürlich mit ihren, was sind das, 25 Disziplinen, die hat natürlich einfach das sind zu viele für ein Meeting. Selbst wenn man 6 oder 7 vorher auslagert auf den Rathausplatz, dann ist das einfach zu viel für einen Abend. Das war ja auch immer so, dass das Diamond League Finale immer zweigeteilt war. Entweder an 2 Abenden für Zürich oder halt auch Brüssel und Zürich, also auf 2 Wochenenden ausgelegt war. Und an einem Wochenende oder an einem Meeting alles einzuflächen, ist einfach zu viel. Und dann entsteht genau das, was man eigentlich, dann hat man so ein Overload. Das ist so, dann wie wenn man zu viel von Leberknödelsuppe irgendwie so nach 3 Leberknödel ist ja noch gut, ne? Und das ist dann so irgendwie 5 Leberknödel.
Ja, gerade beim Leberknödel muss man natürlich schauen, ob er ethisch überhaupt noch gerechtfertigt ist, einen Leberknödel zu essen. Aber wenn man sich sagt ja, dann könnte auch der 4. noch reinpassen. Ich weiß, was du meinst.
Gut, das war jetzt schlittriges Trainer, gerade in Süddeutschland. Ne?
Ja. Jetzt hast diese Sieger in Zürich, also die Diamond League Sieger, wenn ich es richtig verstanden habe, sind automatisch schon qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Eugene. Wen richtig, ja. Betrifft das aus deutscher Sicht?
Das betrifft genau 2, nämlich Johannes Vetter und Christian Husson, die beide den Schwerwurf gewonnen haben. Das sind allerdings, das ist ganz wichtig, das sind persönliche Startrechte. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist quasi eine Wildcard für den deutschen Schwerwurf, sondern das ist Johannes Vetter ist jetzt fix dabei. Und allerdings, und das ist jetzt dann der große Vorteil, zum Beispiel gerade bei den Männern, die ja immer normalerweise, wenn sie sich jetzt nicht so verletzen, wie das in den letzten Jahren dann auch gerne mal war, haben die ja die immer mehr als 3 mitnehmen können, die auch die in der Regel die Norm schaffen. Und die können jetzt diese 3 Plätze, die sie standardmäßig haben, können sie ganz normal ausschreiben. Und Vetter, ihren Besten, haben sie bereits safe. Das ist eigentlich für das Schwerwurfressort top, also Traumkonstellation. Bei den Frauen weiß ich nicht, ob die noch 3 zusätzliche schaffen, da wäre es aber theoretisch auch möglich. Wenn jetzt den Christine Husson noch 3 weitere schaffen, dann könnten sie die alle mitnehmen. Dann hätten sie 4 Starter. Und klar, das ist natürlich, ist auch von der Diamond League so ein bisschen konzipiert, dass auch die Besten wirklich dann schon da auch mitmachen. Und es gab es ja früher auch gerne mal, dass sich so gerade die Sprinter, die Prominenten, da auch so ein bisschen ausgezogen haben. Und das war immer das große Problem, dass die es nicht wie im Weltcup geschafft haben im Wintersport, dass da die Besten dauerhaft immer alle Meetings mitnehmen. Das war immer so ein bisschen zu fragmentiert und ist ja zum Teil immer noch. Ist, finde ich jetzt okay, also kann man, ist ja auch für die dann gut, dann können sie sich dann Ruhe darauf vorbereiten und aber es zeigt natürlich auch auf der Gegenseite, es war jetzt von der deutschen Leichtathletik, die Tokio-Spiele sind ja nun auch jetzt nicht so wahnsinnig prickelnd verlaufen und man hat schon gesehen, also da sind wir wieder beim Karriereende jetzt auch von Pamela Dudkiewicz, ja. Die ja gestern ihre Karriere beendet hat, um da den, die ja schon mal den die Überleitung quasi zu
ja, bitte.
Die diese Leistungsdichte ist jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, da kommt jetzt massiv was noch für die kommenden Monate und Jahre nach. Natürlich irgendwie gibt's immer ein bisschen Nachrücken, aber gerade merkt man schon, dass so gerade viele dieser Medaillengewinner der EMs und WMs der letzten Jahre doch ist jetzt nach und nach die spüren, dass es doch nicht mehr so weitergeht. Und die absolute Spitze, beziehungsweise die Athleten, die da wirklich in Mannschaftsstärke auftreten, kann man jetzt nicht sagen. Ne? In Zürich war das Gesa Krause noch. die jetzt auch wirklich ziemlich...
sie ist eingegangen in Zürich. Also sie hat ja, glaube ich, gesagt in einem Interview auch, dass sie müde war, dass ihre Beine komplett fertig waren.
Ja, also die spüren natürlich jetzt auch einfach die lange Saison. Dann hatten wir noch einen Konstantin Preis über 400 Meter Höhen, der wirklich sich echt etabliert hat da, wirklich sich gut reingefuchst hat. Und jetzt hilft mir, jetzt muss ich schon...
Muss schon suchen, ja.
Krause, und dann wird's schon langsam... Eng, Alexander Burkhardt, weiß ich gar nicht, ob die noch mit dabei war.
Nein, die 100 Meter habe ich nicht gesehen. Die Sprintstrecken beide habe ich nicht gesehen. Also bin ich dann auch zwischendurch mal weggegangen.
Ja, aber man sieht schon, dass wirklich auch da, also es war keine einfache Saison für die Deutschen.
Ja, betrifft das auch aus deiner Sicht Malaika Mihambo, die zwar Olympiasiegerin geworden ist, mit einer Gewaltleistung dann am Ende des Tages, wenn man das so darauf reduzieren darf. Aber ich hatte irgendwie davor und danach, okay, ist wurscht, es ist ja Olympiasiegerin, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass sie mit sich komplett im Reinen ist. Natürlich,
war natürlich auch noch dabei, jetzt wo du es sagst. Und ja, war, glaube ich, auch noch im Stabhochsprung. Also ein paar waren schon noch dabei, aber sie war sicherlich, das war sicherlich keine Saison, so wie sie sich das vorgestellt hat. Also mit der Olympiasieg ist natürlich irre und es zeigt wieder ihre absolute Qualität, im wichtigen Moment voll da zu sein. Jetzt selbst mit Fersenprellung und kaum einem richtig gescheiten Vorbereitung noch beim ISTAF, dann trotzdem noch, hätte sie fast nach dem letzten Versuch das Ding gewonnen. Also die hat schon diese Wettkampfschwein, wie sagt man, Mentalitätsmonster, also alles.
Turniermannschaft. Turniermannschaft.
Genau, die Frau gewordene Turniermannschaft. Ja, das ist eigentlich, genau. Das kann man wirklich so unterstreichen. In einer Einzelperson wirklich vereint. Das ist absolut bemerkenswert und das hebt sie immer heraus. Aber also ich fand es dann auch immer wieder bemerkenswert, auch bei Diamond League Meetings, wie sie in manchen wirklich teilweise 3 Meter gefühlt vom Brett abspringt und dann immer noch trotzdem auch noch eine vorzeigbare Leistung am Ende rausbringt, weil der fünfte Versuch dann doch irgendwie passt. Aber also das war schon, Konstanz ist was anderes, ne? Und das hat sie auch ganz klar vorgegeben, dass das überhaupt nicht in ihrem Sinne war. Sie hatte, glaube ich, schon auch jetzt, das darf man auch nicht unterschätzen, wenn du 15, 16, 17 oder 14 Jahre beim selben Trainer bist, Ralf Weber, der sie da ja in ihrem Heimatverein, für den sie bis heute startet, ganz, ganz, ganz behutsam aufgebaut hat. Dann zu einem anderen Trainer zu gehen, auch wenn sie den Bundestrainer natürlich schon ein bisschen mehr kennt, das ist schon eine Ansage. Und man hat ja auch gemerkt, dass dieser lange Anlauf, auf den sie dann wieder zurückgehen musste, dass das doch nicht so ihr leicht gefallen ist. Und meine These, die man letztlich nie beweisen kann oder widerlegen kann, wäre jetzt mal gewesen, dass sie das unter ihrem alten Trainer, glaube ich, ein bisschen schneller hingekriegt hätte, weil der sie einfach so gut kennt und da auch einfach ein eingespielteres Verständnis da ist. Und das hat sie ja auch selbst zugegeben, dass sie das mit ihrem neuen Trainer sich im Grunde auch in diesem Jahr das alles noch finden musste. Und
ist der neue Trainer noch gar nicht der neue Trainer, weil die Geschichte mit Carl Lewis, die zieht sich ja mit Leroy Burrell.
Bin ich nicht ganz auf dem Laufenden, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie da jetzt auch so ein bisschen, oder so klang es auch immer wieder zwischen den Zeilen durch, dass sie jetzt auch so ein bisschen merken, dass sie vielleicht auch sich fragen, ob das überhaupt so langfristig die dauerhafte Lösung ist, weil es haben mir auch einige gesagt, als es rauskam, dass das zumindest mal spannend wird, diese Konstellation. Ne? Carl Lewis ist ein großartiger Athlet gewesen, aber als Trainer, gut, ist jetzt klar, manche Athleten, es ist nicht immer so, dass die besten Trainer auch die besten Posten haben, das ist auch in der Leichtathletik so, aber es hat jetzt ja wahrscheinlich auch schon so ein bisschen den Grund, dass die jetzt eine College-Mannschaft trainieren und jetzt vielleicht nicht an vorderster Front die allerbesten durchanleiten, was auch nicht so unbedingt heißen muss, aber das sind natürlich schon ganz andere Philosophien auch teilweise, auf die man sich erstmal einstellen muss. Und von daher wäre das sowieso spannend gewesen. Und ich denke, so wie sie es jetzt ja offenbar geplant haben, ist, dass sie dann mal wieder hospitieren werden, aber vielleicht muss man mal abwarten, ob das überhaupt dauerhaft wird. Man muss natürlich auch dazu wissen, dass sowas auch immer gerne von den Sponsoren angeleiert wird. Ne? Also da ist es natürlich mit Lewis und dem ganzen Nike-Segment, da sind natürlich gewisse Interessen dahinter. Genauso wie Tatjana Pinto, die als Puma-Athletin sich der Trainingsgruppe mal zeitweise angeschlossen hat, die auch von Puma bezahlt oder alimentiert wird. Also da spielen auch solche Interessen ganz gerne mal rein mit. Und bin ich mal gespannt, ob das jetzt so dauerhaft dann noch beibehalten wird.
Sonst pass auf, zum Abschluss habe ich die furchtbarste Überleitung aller Zeiten, aber du hast das Wort Konstanz aus Tableau gebracht. Ja. Und von Konstanz zu Konstanze ist es nicht weit. Wahnsinn. Sie ist zurückgegangen auf die 1500 Meter. Wir begleiten, das möchte ich schon sagen, Konstanze Klosterhalben auch dadurch, dass sie eben da in Oregon, in Eugene, ist es ja, glaube ich, tatsächlich...
In Portland
trainiert hat, bei diesem Nike Oregon Project, immer noch dort ist. Es ist sie zurückgegangen wieder, und sie hat das dann, glaube ich, auch, ich meine das so gelesen zu haben, zu sagen, dass die 1500 Meter ihre Strecke sind. Was liest du da, wenn überhaupt? Kann man da was herauslesen, dass sie irgendwie gemerkt hat, über die längeren Strecken ist die internationale Konkurrenz zu groß, oder ist sie einfach noch zu jung und kann eigentlich immer noch alles niederreißen?
Naja, aus Dingen da was rauszulesen ist sowieso ein bisschen schwierig, weil
sie spricht
die Kommunikationspolitik war jetzt in den letzten Jahren nicht immer offensiv, um es mal so zu sagen. Es hat natürlich auch die Begleitungsstellen ihres Wechsels alles mit begleitet, auch dass diejenigen, die da ein bisschen kritischer darüber berichtet haben, inklusive wir ja auch dann nicht immer gerade wahnsinnig mit Infos zugeschüttet wurden, um es mal so zu sagen. Aber gut, das kann ja jeder so handhaben, wie er will. Es ist insofern schwer einzuschätzen, weil ich auch nicht so richtig, niemand, der so richtig wusste, was eigentlich mit dieser Verletzung war im Sommer. Das kam jetzt, das ist ja vor den Olympischen Spielen erst alles so rausgetröpfelt, Becken, Überlastung des Beckens. Es kam immer so nach und nach. Vom Verband kam gar nichts. Also da scheint man auch nicht gerade unbedingt die Kommunikationshoheit zu haben, oder überlässt es da der Athletin in dem Management, was ja im Grunde okay ist. Aber wenn er mit der WM-Medaillengewinnerin so lange überhaupt nichts von sich hören lässt und im Februar ein Rennen bestreitet und dann bis vor Olympia eigentlich gar nichts macht, ist es schon ein bisschen komisch irgendwie. Mhm. Und also diese 10.000 Meter waren ja auch eigentlich aus der Not geboren, weil sie einfach sonst ja über die anderen Strecken überhaupt nicht überhaupt keine Leistung, Vorleistung hatte, auch gescheit. Und von daher war das ja auch jetzt nicht unbedingt das ist, oder auch in der Vergangenheit hatte sie jetzt da nicht gezeigt, dass das jetzt ihre absolute Paradestrecke schon ist. Ich glaube, langfristig kann sie da schon, wie bei jedem Läufer, der mit der Zeit da für die längere Distanz ein bisschen empfänglicher wird, weil einfach die
Schnelligkeit, die man auch
langsam einem dann abhanden kommt. Aber also wenn man jetzt mal, ich habe das jetzt so verstanden, dass sie die 1500 Meter immer noch gerne weiter betreiben will, einfach als weil sie dort im Grunde angefangen hat und da auch immer noch ihr viel Herzblut dranhängt und es eine wichtige Unterdistanz ist. Man braucht diese Geschwindigkeit, um zum Beispiel auch über die 5000 Meter dann die letzten Kilometer natürlich richtig zu kicken. Also wenn man mal sieht, was eine Sifan Hassan veranstaltet, da oder auch andere, das ist schon echt ordentlich. Eine Gidey und die ganzen, wie sie da alle heißen vorne, das ist gerade auf einem völlig anderen Niveau verglichen zu dem, was auch Konstanze Klosterhalben zu ihren allerbesten Zeiten gemacht hat. Von daher habe ich das so verstanden, dass sie das einfach wichtig weiter schulen will, auch sogar bis auf die 800 Meter. Aber ich glaube, und da deutet ja auch so ein bisschen die Verpflichtung von Sonja O'Sullivan als Co-Trainerin hin, die ehemalige irische Läuferin, die war eine 5000 Meter Spezialistin, und das ist eher, dass das ihre schon die Strecke ist, die jetzt mal kurz- bis mittelfristig eigentlich die vielversprechendste ist. Ja, da hat sie auch ihre WM-Medaille gewonnen, Bronzemedaille. So oder so bleibt da eine wahnsinnig viel zu tun, weil wenn man jetzt nur noch mal Berlin anschaut, die 1500 Meter, da ist ja sogar noch von Katharina Trost, so der Deutschen aus München, der eigentlich 800 Meter Spezialistin, überspurtet worden am Ende. Da ist schon ganz schön viel, fehlt es doch schon ganz schön an Spritzigkeit. Natürlich ist es irgendwo nicht überraschend, wenn man so einen verletzungsgeplagten Sommer hatte, aber da ist schon echt noch ganz schön viel aufzuarbeiten. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, das war jetzt irgendwie, dieser Sommer war doof und sonst lief alles super. Sie hatte ja schon vor der EM, die EM hat sie ja verpasst, 2018 verletzt. Sie hatte im letzten Jahr, ist sie auch so gut wie gar nicht gelaufen wegen Verletzungsbeschwerden. Also da scheint schon mehr im Argen zu liegen. Hm. Wie auch immer, ne? Es ist einfach ein Problem. Und also eigentlich muss sie jetzt erstmal gucken, dass sie überhaupt mal verletzungsfrei durch eine Vorbereitung und in den Sommer reinkommt, weil nächstes Jahr hast du die WM im Juli schon relativ früh, weil die EM ja im August stattfindet. Die WM sollte ja eigentlich 2021 stattfinden, wegen Olympia jetzt ins nächste Jahr geschoben. Mhm. Also das ist ein sportliches Programm, und selbst wenn es jetzt in ihrer Heimat ist, in ihrer Wahlheimat, da bin ich mal gespannt, ob das dann so wirklich, also auf welcher Strecke es sein wird und vor allen Dingen in welcher Verfassung, weil die Weltspitze, die hat sich jetzt in den letzten Jahren doch nochmal, auch gerade in der Zeit, in der sie nicht viel machen konnte, hat sich doch nochmal ganz schön
konsolidiert,
nach oben entwickelt, ja, und auch durchaus weiterentwickelt. Und das da den Anschluss wieder zu finden, das ist schon eine Aufgabe.
Die große Frage ist natürlich, wer wird in Eugene dabei sein? Wird es Johannes Knut sein? Wird es Heiko Olderb sein? Der ganz sicher werde ich auch am Start sein. Ich plane es zumindest mal ganz vage. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Johannes Knut hoffentlich schon bald wieder zu Gast in der Big Show bei Sportradio 360. Kurze Pause, dann machen wir weiter.
Hi, this is Pierre Maguire. You're listening to Sports Radio 360.
Ja, es geht weiter mit dem Motorsport in der Big Show 526 und zum einen in Tübingen, da sitzt Stefan de Voice Heinrich. Grüß dich, Stefan.
Ja, ich grüße euch.
Und in Assen, und er wird uns gleich erzählen, warum. Nein, ich weiß warum, aber Eddie Mielke von RAN.de ist in Assen. Eddie, wie geht's dir? Warum Assen an diesem Wochenende?
Ja, Assen an diesem Wochenende natürlich, weil das drittletzte DTM-Rennen der Saison 2021 hier stattfindet. Ja, und Assen ist für mich ja immer was Besonderes nach vielen, vielen Jahren, Jahrzehnten kann man ja fast schon sagen, bei mir mit der MotoGP hier seit 3 Jahren auch sehr, sehr gerne immer wieder in Assen. Ist ja für mich als Bremer auch ein Heimspiel, 1,5 Stunden mit dem Auto näher dran, geht eigentlich kaum mehr. Und ich freue mich aufs Wochenende. Das tut aber im Übrigen auch jeder hier im Fahrerlager, weil Assen mittlerweile bei den DTM-Fahrern ausgesprochen beliebt wegen des flüssigen Streckenlayouts.
Und wenn ich gleich fragen darf, bevor ich es vergesse, Eddie, wie viele Zuschauer werden erwartet? In Sandford haben wir ja gesehen, die Hütte war voll bei Max Verstappens Formel 1 Sieg.
Also hier ist es noch ein bisschen limitiert, was heißt ein bisschen, also 35.000 pro Tag sind erlaubt, und der Veranstalter der Lokale ist auch sehr optimistisch, dass das auch gelingt. Im Vorverkauf sind, glaube ich, 30.000 pro Tag abgesetzt. Also es wird auch hier so ein bisschen wie früher. Fakt ist mal eins, es wird auf jeden Fall das bestbesuchteste DTM-Rennen seit mehr als 2 Jahren sein.
Na, immerhin, schön. Und The Voice ist nicht Streckensprecher, da ist was schiefgelaufen, The Voice. Wie siehst du denn die Sachlage in der DTM? Wem? Das sechste von 8 Rennen werden oder Rennwochenende werden. The Voice, wem räumst du noch Chancen ein? Bis Marco Wittmann auf jeden Fall, der ist Vierter in der aktuellen Wertung, ist Philipp Ellis für dich auch noch ein Kandidat?
Ja, wäre auch noch ein Kandidat, hat in diesem Jahr auch einen großen Schritt nach vorne gemacht. Also der starken Rookies in der DTM-GT-Saison. Also sportlich ist es alles toll. Woran man noch wirklich arbeiten muss in diesem Übergangjahr 2021, das ist aber sicherlich Gerd Berger und Co. auch klar, ist die Balance of Performance und vor allem das Problem mit den unterschiedlich schnellen Boxenstopps. Das haben wir ja gleich beim Saisonauftakt hier bei euch bei Sportradio auch schon thematisiert, dass tatsächlich Mercedes und Ferrari konstruktionsbedingt einen Vorteil haben von zwischen 1,5 und fast 2 Sekunden bei den Boxenstopps bei Rennhalbzeit. Ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für die anderen, ist klar. Und Marco Wittmann hat es zuletzt beim letzten Rennen ja auch klar gesagt, als Führender in die Box gekommen, dann Reifenwechsel absolviert und am Ende als Zweiter wieder rausgekommen. Da hat er den möglichen Sieg verspielt. Und das hat mit dem Fahrischen überhaupt nichts zu tun. Also da ist tatsächlich, sind die Reglementmacher dringend gefordert, darauf zu reagieren. Das dauert mir auch schon fast ein bisschen zu lang. Es wird immer wieder beschwichtigt von Seiten der ITR, dass man da jetzt gerade Studien laufen hat, um tatsächlich das auch wirklich abzuklären. Es ist ein ziemlich heißes Eisen im Fahrerlager und einfach blöd, weil nicht notwendig. Denn sonst, muss man sagen, ist der Sport eigentlich wirklich gut. Was noch so ein bisschen Bauchweh macht, aber auch das ist vielleicht einem Übergangsjahr geschuldet und einem Wechsel, nämlich von tatsächlich dem DMSB in Richtung AVD, ist, dass die Sportgerichtsbarkeit und die Sportkommissare keinen so wahnsinnig professionellen guten Eindruck machen. Da wird der Eddie gleich sicherlich, der bei in Assen jetzt auch wieder vor Ort ist, auch noch was zu sagen können. Aber dass man jetzt erst eine Entscheidung hat, tatsächlich über den Saisonauftakt, wegen dem Spritproblem, was wir da ja hatten bei einem Mercedes, das ist einfach Welten zu spät. Das muss viel schneller gehen. Aber vielleicht hängt es damit zusammen, dass AVD und die Renndirektion das jetzt erst vor kurzem Anfang des Jahres übernommen hat. Und das muss sich vielleicht noch ein bisschen einspielen. Aber das hinterlässt auch bei mir und bei vielen Sportlern und Beobachtern leider ein bisschen bitteren Nachgeschmack, dass das über Monate dauert, bis man ein endgültiges Rennergebnis hat. Und dass eben dann auch die Tabellen und die Punktestände noch angepasst werden müssen. Du hast ja gerade gesagt, Assen, wirklich ein Highlight der Saison auch, ein großes Rennen, und es stehen ja weitere große Rennen der DTM noch auf dem Programm, wie zum Beispiel zum Saisonabschluss Norrisring in Nürnberg. Also es läuft eigentlich in eine gute Richtung, wir haben gute Starterfälle, wir haben viele verschiedene Hersteller, aber es sind ein paar Dinge, die wirklich grob ärgerlich sind, die tatsächlich den Sport ungünstig beeinflussen, und da muss man ran.
Ja, Eddie, vielleicht dazu gleich und dann auch meine Frage gleich anschließend. Bei diesen Boxenstops, was kann man tun? Kann man, ja, ich weiß gar nicht, was wäre da eine Lösung?
Ja, also eine Lösung wäre sicherlich, wenn man das Prozedere vereinheitlichen würde. Das fängt aber schon bei der Technik an, und das ist dann eben leider nicht so einfach, weil die Autos von Mercedes und Ferrari haben eine auf der Felge befestigte Radmutter. Und dadurch kommt dieser Vorteil, den Stefan gerade beschrieben hat, zustande. Jetzt sind aber alle GT3-Autos weltweit homologiert. Das heißt also, auch der Audi, auch der BMW sind homologiert. So wie sie eben sind, eben mit einer Radmutter, die nicht auf der Felge befestigt ist. Und das ist dann eben der Nachteil. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, aber ich finde, das letzte Rennen, Stefan hat auch das beschrieben gerade, hat es wirklich deutlich gemacht, dass Marco Wittmann überhaupt gar keine Chance hatte aufgrund dieses Boxenstopps gegen Alex Albon im Ferrari. Und nachdem der Rest so gut klappt, nachdem wir wirklich ein tolles Starterfeld haben mit tollen Fahrern und 7 verschiedenen Marken teilweise bei den Rennen, ist das wirklich eine Stellschraube. Da muss ich dem Stefan recht geben. Da muss noch nachgebessert werden und da muss man sich spätestens fürs nächste Jahr eine Lösung überlegen. Ich hoffe nicht, dass die Meisterschaft durch so eine Geschichte entschieden wird. Liegt natürlich auch ein bisschen an den Herstellern, da hätte man sich das vielleicht früher überlegen müssen, aber dann waren sie von der Choreografie, die AF Corse, das Team, was die beiden Ferraris einsetzt, sich überlegt hat, so ein bisschen überrascht, aber die anderen Teams arbeiten auch dran und haben aufgeholt. Also ganz so dramatisch wie zu Saisonbeginn ist es nicht mehr der Vorteil, den die beiden Marken, nämlich Mercedes und Ferrari, haben. Aber Stefan hat völlig recht, da muss man ran. Und ja, Urteile dürfen im Rennsport natürlich niemals so lange dauern, wie beschrieben. Das muss noch ein bisschen besser werden. Ansonsten will ich aber nicht nur meckern, ich bin super happy, dass es die DTM in der Form, wie wir sie im Moment haben, mit den genannten mindestens 5 Meisterschaftskandidaten haben. Spannend ist es allemal und das wird es auch im kommenden Wochenende.
Was, The Voice, erwartet sich jemand wie Alex Albon bei seinem Engagement in der DTM? Hat er, da denkt er sich, okay, irgendwie kann er sich den Weg zurück in eine andere Klasse mogeln, was er ja eigentlich, glaube ich, geschafft hat sogar, aber was ist der Hintergrund? Hat er nichts anderes gefunden in diesem Jahr?
Nee, ich glaube, so war es nicht. Da hätte es sicherlich Möglichkeiten gegeben, zumal ja tatsächlich Red Bull auch nach wie vor ihn stark unterstützt als zwei Staatenbürger, Dritte mit thailändischem Pass. Und wir wissen, dass die Haupteigentümer tatsächlich von Red Bull nach wie vor Thailänder sind. Also das war klar, dass die den entsprechend unterstützen werden. Und so ist er ja für 2022 auch wieder zurück in die Formel 1 gekommen. Aber es ist wichtig, dass natürlich Rennfahrer Rennen fahren und nicht immer nur als Testfahrer oder im Simulator hocken. Da kann er relativ wenig lernen und die DTM ist auf hohem Niveau, also auch dort kriegst du deinen Race-Groove, da bleibst du einfach im Rhythmus. Er hat in diesem Jahr ja auch deutlich Steigerungen gezeigt. Am Anfang waren GT-Autos für ihn Autos mit Dach relativ neu, nach einer reinen langen Formelkarriere. Inzwischen hat er sich da wirklich reingefuchst und wie Eddie auch gerade schon gesagt hat, er hat auch schon in diesem Jahr gewonnen. Das gibt wieder Selbstbewusstsein, das gibt Selbstvertrauen und da ist vielleicht, um sich tatsächlich wach, die Reflexe wach zu halten, ist die DTM sicherlich nicht nur für einen Alex Albon eine gute Adresse. Das könnte ich mir in Zukunft auch von anderen Leuten vorstellen, bei denen man merkt, okay, Formel 1 hat eben nur 22 Cockpits, die sind möglicherweise alle schon besetzt. Was mache ich denn in der Zwischenzeit? Da gibt es so viele Alternativen auf diesem Niveau eigentlich weltweit nicht.
Da kann ich nur zustimmen, Stefan. Und Alex Albon ist ein Beispiel, aber wir brauchen nur bei dem Team gucken. Also Stefan hat gerade die Unterstützung von Red Bull angesprochen. Liam Lawson ist ebenso wie Alex Albon im Red Bull-Fahrerkader. Ja, und die meinen das wirklich ernst. Zu Saisonbeginn hieß es ja, dass Nick Cassidy häufiger mal zum Einsatz kommen wird, nämlich immer dann, wenn Alex Albon, er ist ja auch Ersatzfahrer in der Formel 1, gebraucht wird. Das ist aber nicht eingetreten, weil man erkannt hat, dass man Meisterschaftschancen hat und deswegen fährt Alex Albon auch hier in Assen und dass das kein Abstieg ist. Mit der DTM hat er ja gerade mit seinem neuen Formel-1-Vertrag nachdrücklich beweisen können. Ja, und Liam Lawson, der fährt in der Formel 2, der ist 19 Jahre jung, der jüngste DTM-Sieger aller Zeiten. Also die DTM präsentiert sich da schon als ganz gutes Sprungbrett.
Ja, Samstag und Sonntag, die Rennen jeweils im Livestream, 13.30 Uhr geht's los, Qualifying immer um 10.05 Uhr, Samstag und Sonntag bei ran.de. Ein Wort noch vielleicht, Eddie, weil du ja auch vor Ort bist, aber ganz generell zu Sophia Flörsch, die noch keinen Punkt gemacht hat in diesem Jahr. Ist sowas erwartbar? Woran liegt's?
Ja, also man muss ja dazu sagen, dass die Abstände in der DTM in diesem Jahr unglaublich klein sind. Mhm. Also wenn wir 21 Autos innerhalb einer Sekunde haben, und das war zuletzt immer die Regel, ja, und wenn man dann Sophia Flörsch sich rauspickt und dann mal guckt, wie viel Rückstand hat sie zum Beispiel auf einen Markenkollegen, der schon zweimal Vizemeister war, nämlich Nico Müller, dann ist das schon eine sehr respektable Leistung. Das ist halt für uns Zuschauer toll, dass die Autos so eng beieinander liegen. Für die Fahrer ist es aber blöd, für die Fahrer und Fahrerinnen, weil irgendeiner muss ja Letzter werden. Und das hat jetzt die Sophia ein paar Mal getroffen. Aber generell, bei ihr gilt das Gleiche, wie das, was wir über Alex Albon gesagt haben. Das ist natürlich, wenn man mit dem kompletten Formel-Background, wie Sophia Flörsch auch hier ankommt und dann in einem GT3-Auto mitfährt, das ist nicht so einfach, das ist eine komplexe Geschichte. Sie fährt dagegen absolute Weltklasse-Fahrer. Ja, und von daher muss man ihr noch ein bisschen Zeit geben. Schauen wir mal, was an diesem Wochenende hier in Assen geht. Und weil du es gesagt hast, klar, auf ran.de natürlich jede Session live, geht morgen schon los mit den beiden freien Trainings, die man sich auf ran.de anschauen kann. Und dann die beiden großen Hauptsendungen jeweils 13 Uhr live in Sat.1. Aber ganz schlau wäre es auch, wenn man aus Nordrhein-Westfalen kommt, wenn man aus Norddeutschland kommt, einfach mal gucken, ob es noch Tickets gibt. Ich glaube, es gibt noch Tickets. Geht bei 25 Euro schon los. Fahrerlager ist geöffnet. Also am besten ist, wenn man Rennstreckensehnsucht hat, hier in Assen vorbeizukommen.
Schaut einfach mal vorbei. Ja, wir gehen eins weiter. Apropos knappe Abstände, das hat man zu Beginn des Jahres ja auch, der Voice, als wir über die MotoGP gesprochen haben, als die ersten 10 dann gefühlt innerhalb von einer Sekunde ins Ziel gekommen sind bei den ersten Rennen. Das letzte Rennen hat stattgefunden in Alcaniz, wenn man es denn so ausspricht, in Aragonien. Und Marc Marquez hat nicht gewonnen, Francesco Panaia hat auf der Ducati gewonnen, aber ist denn Marc Marquez jetzt schon wieder dort? Also er dominiert noch nicht, aber ist denn für dich, der Voice, Marc Marquez schon wieder knapp daran, der Alte zu werden? Oder ist er schon?
Na, also in Sachsenring hat er eigentlich gezeigt, dass er nach wie vor auf Strecken, die ihm durchaus liegen und die seinem Gesundheitszustand auch entgegenkommen, durchaus absolut siegfähig ist und das ist absolut souverän. Also der König des Sachsenrings hat sich da tatsächlich eigentlich zum Kaiser gemacht. Wir haben ihn entsprechend gelobt und das ist auch völlig zu Recht. Klar ist aber, dass wir noch eine große Inkonstanz haben, wie die Ergebnisse der letzten Rennen zeigen. Das hängt mit seiner noch nicht ganz ausgeheilten extrem schweren Verletzung zusammen, die er sich im letzten Jahr zugezogen hat. Die Frage, und es wird so ein bisschen diskutiert, auch unter Insidern, wird er jemals zu seiner alten Traumform zurückkehren, ist die Frage. Aber wir haben zumindest jetzt in Alcaniz gesehen, dass selbst wenn er noch nicht 100% fit ist, es durchaus reicht, um Grand Prix-Siege mitzufahren. Denn in Aragonien ist er am Ende 6/10 hinter Sieger Bagnaia ins Ziel gekommen. Es war ein fantastischer Zweikampf, eine Werbung für den MotoGP-Sport, ein grandioses Ende eines spannenden Rennens. Bagnaia hat absolut verdient gewonnen und damit erhebt sich jetzt der Druck auf einen, den wir eigentlich in der ersten Saisonhälfte, Eddie und ich, hier auch so hoch gelobt haben, nämlich Johann Sarko. Also der hat seit der Sommerpause wirklich den Dreck und den Mist an den Schuhen, an den Rennfahrerstiefeln kleben. Da geht gar nichts mehr. Hat in der ersten Saisonhälfte, war glaube ich 4-mal oder sogar 5-mal Zweiter, war immer kurz vor dem ersten Grand Prix-Sieg auf der Pramac Ducati und war WM-Zweiter. Und da haben wir gesagt, Mann, der kann diesen Schritt noch machen, den Quartararo vielleicht echt noch fordern. Diese Konstanz hatte er in den letzten Jahren eigentlich selten. Und bei KTM ist er ja eben unfrieden gegangen. Hat sich aber bei Ducati wirklich beim Pramac-Team, das eine sehr Familienatmosphäre hat, echt gefangen. Die Leistungen haben gestimmt. Aber seit der Sommerpause, da scheint er sich zu viel Druck gemacht zu haben. Wie er selber sagt, psychologisch ist er da tatsächlich nicht mehr in bester Form. Spielberg 1 war er noch Platz 6, dann hat er in Spielberg 2 einen Ausfall gehabt, Silverstone ist er 11. geworden, dann in Aragon jetzt nur 17.
Und alle anderen drei Ducati-Fahrer, sein Teamkollege bei Pramac und die beiden Werksfahrer, haben in diesem Jahr schon gewonnen. Nur wird es für ihn dann doch ein bisschen eng. So schnell kann das gehen. Aber natürlich müssen wir auch sagen, dass er mit Jorge Martin einen grandiosen Jungstar als Teamkollegen hat, der ja auch Pole Position schon geholt hat, dann eine Verletzung hatte, Saisonbeginn sofort zurückkam und jetzt auch gewonnen hat in Österreich. Also der Jorge Martin ist schon eine Nummer, die er zu knacken hat. Aber mit Sarko, der ist jetzt auch in der WM zurückgefallen auf Platz 4, ist zwar noch dabei, aber in der jetzigen Form sehe ich ihn nicht, dass da vorne was passiert. Bagnaia scheint jetzt durchzustarten. Der hat eine gute, sehr konstante zweite Saisonhälfte. Der Sieg hat es auch bestätigt. Und er ist jetzt Tabellenzweiter an Juan Mir vorbeigegangen. Wobei ich sagen muss, eine der Top-Leistungen auch in Aragonien, Eddie, war tatsächlich der dritte Platz von Juan Mir mit dieser aktuellen Suzuki, oder?
Ja, definitiv, das kann man so stehen lassen. Aber jetzt sind wir halt in Misano am kommenden Wochenende. Ja, was das bedeutet, du hast Pecco Bagnaia angesprochen. Der ist auch einer der Valentino Rossi-Zöglinge. Das heißt, der ist ganz in der Nähe der Rennstrecke in Misano, Adriatico, ständig auf der Rennstrecke von Valentino Rossi unterwegs. Also mehr Heimspiel als für die Valentino Rossi-Fahrer und auch für Valentino Rossi selbst. Geht nicht als Misano, Adriatico. Und dann ist eben halt der entscheidende Punkt, dass die Strecke in Misano eine völlig unterschiedliche Charakteristik hat als die Berg- und Talbahn in Aragon. Also das wird was völlig Neues. Und ich bin mal ganz gespannt, vor allen Dingen auch, weil endlich wieder ein Deutscher mitfährt. Stefan Bradl hat nämlich eine Wildcard, wird als Honda-Testfahrer, also im Konzert der Weltelite, mit antreten. Und da bin ich wirklich mal gespannt und hoffe auf ein gutes Ergebnis von Stefan Bradl.
Ja, schön. Also nur damit wir es auch besprochen haben, es sind noch 5 Rennen ausständig. Mhm. Fabio Quartararo führt mit 43 Punkten Vorsprung, 53 Punkte sind sogar. Das heißt, er könnte zweimal ausfallen. Bagnaia könnte zweimal gewinnen und würde trotzdem die Führung nicht übernehmen. Der Weltmeister steht fest, der Voice.
Nein, noch nicht ganz, aber man muss sagen, das haben wir übrigens auch bei dir, lieber Jens, und bei Nicolas tatsächlich in den letzten Wochen auch schon gesagt, es wird schwer werden, ihn zu schlagen. Er kann sich eigentlich nur selber schlagen. Oder wenn er auf Dauer jetzt regelmäßig mäßige Michelin-Reifen bekommt, das ist das andere große Thema, was gerade im Fahrerlager ganz heiß diskutiert wird. Denn da sind offenbar unterschiedliche Qualitäten beim Reifenhersteller aus Frankreich und die geben allen Beteiligten Rätsel auf. Es scheint so ein bisschen eine Lotterie zu sein. Quartararo hat tatsächlich jetzt für das Rennen in Alcaniz einen Mistreifen bekommen, was ganz offensichtlich gewesen ist. Er war vorne mit dabei und ist dann bis auf Platz 8 zurückgefallen. Eines der schlechtesten Ergebnisse in diesem Jahr vom Tabellenführer. Und das hängt eindeutig in diesem Fall mit dem Gummi zusammen. Es ist, sollte man allerdings sagen, für Reifenhersteller im Motorsport allgemein und noch mehr dort, wo tatsächlich ja nur zwei Räder auf dem Asphalt sind, nämlich im Motorradrennsport, echt schwer, eine absolute gleiche Qualität hinzubekommen. Kleine Schwankungen sind immer mal drin. In diesem Jahr scheint es aber relativ extrem zu sein, so dass auch die Motorrad-MotoGP-Sicherheitskommission beim Thema Reifen schon öfter und seit und längerem diskutiert. Es ist einigen Fahrern in diesem Jahr schon passiert, dass sie wirklich dann an Grotten schlechten Reifen bekommen haben. Und das ist natürlich nicht nur eine Sache der Performance, sondern am Ende das ist selbstverständlich auch eine Sache der Sicherheit. Also die Franzosen scheinen da intensiv dran zu sein. Es gibt eine Häufung von Reifenproblemen. Und jetzt hat es einmal den WM-Spitzenreiter erwischt. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt natürlich nicht gegeben, dass Fabio ein paar Mal hintereinander Pech hat. Fahrisch ist es völlig außer Zweifel, dass er der Beste in diesem Jahr ist. So sehe ich das. Er hat diese Konstanz reinbekommen, die wir im letzten Jahr, in den letzten Jahren bei ihm eigentlich vermisst haben. Er ist noch ganz jung, hat unheimlich an sich gearbeitet, hat an sich gelernt und hat sich auch von den Querelen im Yamaha-Werksteam überhaupt nicht irritieren lassen, hat sich immer auf sich konzentriert und so wird man Champion.
Tja, abschließende Frage, Eddie, vielleicht dazu noch. Brad Binder ist als bester KTM-Fahrer auf Platz 5. Wir hatten letztes Jahr, Ende des Jahres, haben De Voice und ich mit Heinz Kinnegardner gesprochen. Der hat einen Optimismus ausgestrahlt, jetzt 5 Rennen vor Schluss. Ist KTM für dich so ein kleines bisschen die Enttäuschung des Jahres oder hattest du eh nicht mit einem ganz großen Sprung gerechnet?
Nein, also das kann man nicht sagen. Enttäuschung würde ich da wirklich nicht in den Mund nehmen, das Wort, weil ich meine, die haben Rennen gewonnen und die sind nah dran. Und für die MotoGP gilt das Gleiche wie das, was ich gerade für die DTM gesagt habe. Das Feld ist so ungeheuer eng und da reicht wirklich eine Kleinigkeit aus, die nicht passt. Und dann ist man eben nicht vorne, sondern eben nur auf Platz 10, 11, 12. Also Enttäuschung auf keinen Fall. Ich glaube sogar, dass KTM sich jetzt zum Saisonende hin noch ein bisschen stabilisieren wird.
Alles klar. Aber nochmal der Hinweis, an diesem Wochenende kümmert sich Eddie um die DTM bei Sat1 Samstag und Sonntag ab 13 Uhr, die Rennen jeweils ab 13.30 Uhr und im Stream auch die Qualifyings und das Training bei ran.de. Danke dir, Eddie. The Voice bleibt noch ein paar Minuten bei uns, denn gleich geht's weiter mit der Formel 1.
Hallo, hier ist Malaika Mihambo und ihr hört Sportradio 360.
Ja, und weiter geht's in der Big Show 526. Wie angekündigt, The Voice ist dabei geblieben, neu dazugekommen von Formel1.de, der Chefredakteur Christian Nimmervoll. Servus Christian.
Hallo Jens, grüß dich.
Und von motorsport.com Stefan Ehlen. Servus Stefan.
Hallo zusammen.
Stefan, ich muss mit dir anfangen, weil im ganz, ganz kurzen Vorgespräch hast du gemeint, also The Voice hat gemeint, wie oft ziehen sich die beiden Magnete Verstappen und Hamilton nochmal an. Und ich meinte ganz kess, die sind jetzt quitt nach der Silverstone und Monza-Geschichte. Du gehst aber davon aus, es wird nicht der letzte Zusammenprall gewesen sein. Warum?
Ja, das kracht nochmal, da bin ich mir recht sicher. Beide sind ja so drauf gestrickt, dass sie halt nun mal nicht nachgeben und beide sind auch so einfach gemünzt, dass sie da im Zweifelsfall die Brechstange rausholen und zeigen, ich bin der Landvogt, Platz da, frei nach Bad Spencer. Und ich glaube tatsächlich jetzt, dass der Hamilton jetzt ein paar Mal dagegen gehalten hat. Das haben wir in Silverstone schon gesehen und das haben wir jetzt wieder gesehen in Monza. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das im Prinzip so weitergeht. Also der Verstappen wird natürlich aggressiv weitermachen. Keine Frage, das ist irgendwo auch sein Stil, den wird er weiter fortsetzen. Und wir haben jetzt im Saisonverlauf gesehen, das geht so ein bisschen hin und her. Mal verliert er eine Punkte aus Gründen, ja, weil er abgeschossen wurde, zweimal in Folge zum Beispiel. Und mal verliert er andere Punkte, aber das läuft irgendwie so raus, habe ich den Eindruck, dass es spitz auf Knopf am Ende ausgehen könnte. Und wenn das wirklich so ist, und wir sehen zum Beispiel die WM-Entscheidung in den letzten drei Rennen, und wissen einfach, dass die beiden halt klar die Nummer eins sind im jeweiligen Team, die sind einfach die zwei, die vorne fahren, dann kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen, dass es da einfach nochmal scheppert, weil es dann drauf ankommt, um die eine Position vielleicht hin oder her. Also ausschließen tue ich es nicht. Irgendwie rechne ich sogar ein bisschen damit, glaube ich, weil die Dynamik, die geht da so ein bisschen in die Richtung, dass es tatsächlich jetzt auch psychologisch wird, meine Herren, ne? Auch frei nach dem Boot. Jetzt wird es psychologisch. Und der Hamilton ist da ja keiner, der da nicht sticheln würde. Ganz im Gegenteil, der streut ja immer mal wieder solche Sachen ein. Und der Verstappen, glaube ich, der ist da schon empfänglich für sowas, dass er grundsätzlich mal sagt, so, ich lasse dann auf der Strecke meine Taten sprechen. Und die Taten von Max Verstappen auf der Rennstrecke, die sind halt dann ab und zu mal härterer Natur. Und ja, also ich gehe einfach davon aus, das ist wie, wenn man da quasi zwei Kreisel startet auf dem Tisch, irgendwann treffen die sich garantiert nochmal, weil irgendwo geht die Linie da zusammen. Ja, der eine will halt beweisen, hey, ich bin noch eine Spur härter, und der andere will sagen, so Freund mit mir nicht. Und ja, deswegen glaube ich schon, irgendwann treffen die nochmal aufeinander, irgendwann scheppert es nochmal. Mit welchem Ausgang, keine Ahnung. Wir haben jetzt ja alles gehabt. Beide sind rausgefallen in Monza. Wir haben gehabt, dass nur der Verstappen abgeflogen ist in Silverstone. Vielleicht erwischt es auch mal nur den Hamilton, wer weiß.
Wer weiß. Ja, und jetzt muss ich den Österreicher in der Runde fragen. Christian, niemand liest Toto Wolff und Dr. Helmut Marko so wie du oder liest in denen so, ich finde immer spannend, wenn die sich dann am Ende hinstellen müssen und die ganze Situation in Silverstone sagt der eine Rennunfall, in Monza sagt der andere Rennunfall. Glaubst du, dass die privat gut miteinander auskommen und nur hier das rivalisierende Pärchen geben, oder wie liest du die beiden Teamchefs?
Nein, das glaube ich nicht, dass die sich privat auf ein Gläschen Wein treffen, um ehrlich zu sein, oder ich weiß es, dass das nicht der Fall ist. Also die Liebe zwischen den beiden, die hält sich schon sehr in Grenzen. Das ist aber auch nicht so, glaube ich, dass man sich wirklich abgrundtief hasst. Ich glaube, es ist schon ein gegenseitiger Respekt dafür, das Erreichte, was man geschafft hat in der Formel 1. Aber wenn im Restaurant nur noch ein Tisch frei ist, glaube ich nicht, dass sich der andere daran setzen würde, sondern ich glaube, dann würde er lieber gehen.
Okay, immerhin. Naja. Ist es denn, The Voice, ist das nicht gut für die Formel 1? Also solange nichts passiert, das ist natürlich immer, wenn Toto Wolff sagt, der Halo hat Lewis Hamilton das Leben gerettet. Ja. Aber ist es nicht gut für die Formel 1, dass man das jetzt eben, also ich sehe da ein bisschen auf Twitter auch amerikanische Sportjournalisten, von denen ich nie gedacht hätte, dass sie Formel 1 schauen, oder Medvedev, ja, schaut sich das vor dem US Open Finale an und spricht dann in der Pressekonferenz darüber. Ist es nicht eigentlich in Ordnung für die Formel 1, dass es so zur Sache geht zwischen Hamilton und zwischen Max Verstappen, der Voice?
Also in Ordnung weiß ich nicht, aber ganz ehrlich ist es gute Werbung. Das ist gar keine Frage. Solange tatsächlich, wie du gesagt hast, keiner verletzt ist, gehört es zum Showbusiness ganz sicherlich dazu. Und gerade die Amerikaner lieben ja auch, was den Motorsport angeht, tatsächlich diese Mischung zwischen Sport und Show, mal mehr Show bei NASCAR, mal mehr Sport bei IndyCar. Aber es ist immer eine Mischung. Weltweit PR kriegen sie auf jeden Fall, gar keine Frage. Es ist die Frage, ob der sportlichen Notwendigkeit, ich weiß nicht, wie die Kollegen das sehen, Christian und Stefan. Für mich war es so, dass sie sich gegenseitig ausgeschaltet haben. Es hat sich abgezeichnet. Ich sehe es auch so, dass das wahrscheinlich das letzte Mal gewesen ist. Aus dem gerade von Stefan Ehlen ja zitierten Gründen. Hamilton hat oft nachgegeben, will jetzt nicht mehr nachgeben, hat jetzt gesagt, es reicht. Verstappen hat sich zu viel, zu oft rausgenommen. Nun bin ich auch mal dran. Ich zuckt nicht immer zurück und gebe nach. Und Verstappen, das ist von Anfang an auch in der Formel 3 schon sein Stil gewesen. Ich gehe in Lücken rein, gnadenlos, so ein bisschen tatsächlich auch an Ayrton Senna erinnern, kriegt damit Respekt. Er hat bei vielen anderen im Fahrerfeld der Formel 1 großen Respekt, aber Hamilton sagt, genug ist genug. Und die Strafe kann man darüber diskutieren, wenn man unbedingt einen Schuldigen finden will. Dann kann man sagen, Verstappen hat aus meiner Sicht tatsächlich ein bisschen mehr daran beigetragen. Ich finde allerdings die Startplatzstrafe jetzt für Sochi A eigentlich nicht angemessen. Ich finde, es ist ein Rennunfall 50-50% tatsächlich Verantwortung. Und in Sochi muss man sagen, kann man überholen. Also es ist jetzt kein so großer Nachteil. Aber ich glaube tatsächlich so ein bisschen erinnernd, wie viele andere Kollegen ja auch schon, an die Rivalität. Das war eine teaminterne Rivalität bei McLaren zwischen Senna und Prost. Das könnte ich mir vorstellen, dass es tatsächlich auch bis ins letzte Rennen so geht. Es wird immer hin und her gehen, aber der PR-Wert ist natürlich auch bei solchen Kollisionen für die Formel 1 weltweit enorm.
Jetzt wollen wir, Christian, ich komme zu dir zurück, wollen wir natürlich nicht vergessen, dass in Monza, ja, dass McLaren gewonnen hat, das erste Mal nach ewigen Zeiten, und dass erstaunlicherweise nicht Lando Norris derjenige war, der auf dem Siegesprotest oben gestanden ist. Dr. Helmut Marko hat nach dem Rennen auch gesagt, na, es ist schön, dass Daniel Ricciardo gewonnen hat, weil er jetzt wieder dieses Selbstvertrauen hat. Also wer diese Formel-1-Dokumentation angeschaut hat auf Netflix, auch nicht die ganze, der merkt, also ohne Selbstvertrauen existiert Daniel Ricciardo eigentlich gar nicht. Ist das jetzt ein Ausrutscher nach oben gewesen, Christian, oder, weil Sie waren ja dabei, McLaren, aber Sie waren ja nie verdächtig, ein Rennen zu gewinnen. Waren das wirklich jetzt nur die günstigen Umstände oder für den Rest der Saison dürfen wir da auch mit McLaren rechnen?
Also Andreas Seidel, der Teamchef, der hat unmittelbar nach dem Rennen in Monza gesagt, wir sollten nicht vergessen, dass wir erst vor einer Woche in Zandvoort komplett zerstört wurden. Da waren sie nämlich 10. und 11. Und ich glaube, dass die Wahrheit für McLaren irgendwo zwischendrin liegt, wo McLaren hingehört an Konkurrenzfähigkeit. Das ist halt immer ein bisschen streckenabhängig, das kennen wir in der Formel 1. Interessanter finde ich die Dynamik, was jetzt Daniel Ricciardo im Speziellen betrifft, weil der ist ja tatsächlich aus der Sommerpause zurückgekommen. Und dass er jetzt ausgerechnet in Monza nicht nur ja ein Zufallstreffer landet, sondern man muss ganz klar sagen, auch vor dem Unfall von Verstappen und Hamilton war ja vielleicht nicht das schnellste Auto im Feld zwangsläufig, aber es hat gereicht, um sich an der Spitze zu behaupten nach diesem guten Start, den er gehabt hat. Und Monza wiederum ist eine Strecke, wo das Bremsen enorm wichtig ist. Und gerade das Bremsen war der Punkt im Fahrstil, wo Daniel Ricciardo bisher seine Schwierigkeiten hatte mit diesem Auto. Da hat ihm ein bisschen das Vertrauen gefehlt. Aber wir erinnern uns, im Red Bull, als er sich wohlgefühlt hat, da war er immer der mit extrem späten Bremsmanövern wahnsinnige teilweise Überholmanöver geschafft hat. Also ich glaube, dass er jetzt möglicherweise irgendwie einen Schalter umgelegt hat, dass er mit diesem Auto diesen Bereich getroffen hat und gefunden hat, mit dem er wieder Vertrauen hat, mit dem er wirklich konkurrenzfähig auch auf dem Niveau von Norris fahren kann. Und die Frage ist, trifft er diesen Bereich jetzt wirklich auf jeder Strecke unter allen Umständen? Oder ist Monza einfach irgendwas passiert, wo ein paar Umstände zusammengekommen sind, die ihm sehr geholfen hat? Das gilt jetzt ein bisschen zu beobachten. Aber ich glaube schon, bei Sportlern, nicht nur in der Formel 1, auch in anderen Sportarten, spielt sehr oft einfach dieses berühmte Momentum eine Rolle. Jens, muss ich dir nicht erzählen, was bei US Open Damen passiert ist, ja? Vielleicht passiert sowas auch bei Daniel Ricciardo, dass es einfach ein klassischer Befreiungsschlag war. Ich würde es ihm persönlich wünschen, weil ich bin überzeugt davon, dass er dieses Jahr unter Wert geschlagen wurde bisher.
Ja, das Einzige, was immer noch gegen die McLaren spricht, ist eindeutig die Farbe des Autos. Dann gab es Stefan Ehlen ein kleines bisschen, also zumindest nach außen hin habe ich so wahrgenommen, Fragezeichen, was macht Sebastian Vettel im kommenden Jahr. Jetzt ist es seit kurzem bestätigt. Der Voice hat mir auch nochmal eine Mail geschickt. Es gibt auch einen Tweet des Aston Martin Teams, dass Lance Stroll und Sebastian Vettel im kommenden Jahr wieder das Team bilden werden. Ist das jetzt für dich in irgendeiner Art und Weise überraschend gewesen? Hast du wirklich für einen Moment dran geglaubt, dass Sebastian Vettel seine Karriere vielleicht sogar beenden würde?
Kurze Antwort, nö. Die etwas ausführlichere Antwort, also es ist im Prinzip stating the obvious, weil als der Sebastian Vettel damals unterschrieben hat bei Aston Martin, war von Anfang an die Rede, es sei ein mehrjähriger Kontrakt, also ein mehrjähriger Vertrag. Das sind möglicherweise halt irgendwo Klauseln im Spiel, die dann besagen, das Team muss mindestens auf Position so und so oder er muss mindestens XY Punkte haben, dann verlängert sich der Vertrag automatisch. Und so war es jetzt halt wahrscheinlich irgendwo noch, dass da vielleicht Verhandlungsspielraum bestanden hat, dass man noch irgendwo einen Knopf hinsetzen musste, weil vielleicht Bedingung A oder Bedingung B oder Bedingung C nicht erfüllt waren. Aber grundsätzlich war das immer der Plan, dass Sebastian Vettel bleibt, dass Lance Stroll bleibt, ist jetzt auch nicht so die große Überraschung, wenn der Papa das Team gekauft hat und der Boss ist von Aston Martin. Und beim Vettel, glaube ich, das ist so ein Typ, das hat man ja auch dann diskutiert, als er in seinem letzten Ferrari-Jahr war zum Beispiel. Das ist keiner, der da hinschmeißt und sagt, so, jetzt reicht's, jetzt gehe ich, jetzt habe ich die Nase voll, läuft nicht mehr, passt nicht mehr. Ich glaube schon, dass der sich sehr bewusst für Aston Martin entschieden hat und gesagt hat, okay, sicherlich mit dem Hinblick, dass er gesagt hat, dieses Jahr regelmäßig aufs Podium vielleicht auch mal ein Rennen gewinnen nach der Form von Racing Point letztes Jahr, da konnte man davon ausgehen, dass das vielleicht funktioniert. Insofern kann man natürlich sagen, die Enttäuschung ist vielleicht jetzt eher groß. Aber ich bilde mir ein, er hat schon gewusst, 2022 gibt es die neuen Regeln und da weiß man nicht, was passiert. Das kann sein, Aston Martin ist dann ein Top-3-Team, es kann aber genauso gut sein, Aston Martin ist dann ein, ja, Top-3-Team, aber von hinten her gesehen. Das heißt, diese Unwägbarkeit hat er auf jeden Fall drin gehabt, als er gesagt hat, ich gehe für mehrere Jahre dorthin. Und dementsprechend glaube ich auch, so wie er sich immer geäußert hat von Jahresanfang an, Team taugt ihm, die Stimmung passt, die Atmosphäre passt, die schieben was an, die haben ein Budget. Er ist da auch irgendwo die Nummer eins. Ne? Er ist da klar gesetzt, da ist der Platzhirsch. Und der Lance Stroll tut halt auch noch mit. Den hat er aber eigentlich inzwischen recht gut im Griff. Meistens im Qualifying und im Rennen. Also das schaut eigentlich auch gut aus. Also rundherum ist es im Prinzip ein Wohlfühlpaket für den Vettel. Die lesen ihm jeden Wunsch von den Augen ab. Die sind hochzufrieden mit ihm. Er ist ein toller Markenbotschafter. Also was mehr kann man eigentlich wollen? Insofern, nein, ich habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass Sebastian Vettel aufhören könnte, weil ich habe immer noch den Eindruck, der will sich so nicht verabschieden, sondern der will schon nochmal irgendwo beweisen, mindestens nochmal einen Sieg holen oder auf jeden Fall nochmal irgendwo zeigen, hey Freunde, das war's nicht. Ich bin nicht so schlecht, wie die Ferrari-Jahre zum Schluss mich haben aussehen lassen oder das erste Aston Martin-Jahr, sondern ich bin schon noch wer. Ich bin viermaliger Weltmeister und das will er nochmal zeigen.
Wer viel gezeigt hat, The Voice, ich habe da noch eine unsportliche Frage an den Christian, aber wer viel gezeigt hat, eigentlich ist Pierre Gasly im Alpha Tauri. Das Wochenende in Monza war natürlich, also ja, das hat einfach, da hat vieles nicht gestimmt und dann hatten sie zuerst Pech und dann blieb auch noch das Glück weg oder so ähnlich. Aber Gasly glaubt ja immer noch, dass er bei Red Bull besser aufgehoben wäre. Ich weiß das gar nicht so sicher. Bei Red Bull wäre er doch ganz, ganz sicher der Nummer 2 Fahrer hinter Verstappen und bei Alpha Tauri ist er ganz klar der Nummer 1 Fahrer. Das muss doch auch Charme haben, The Voice.
Das hat auch Charme, aber klar ist, dass er sich auch gerade vor kurzem natürlich enttäuscht geäußert hat, dass nach seiner guten Saison 2021 bisher überhaupt keine Frage, hat er sich als klarer Teamleader bei Alpha Tauri etabliert und hat jetzt auch eine enorme Gehaltserhöhung bekommen. Dr. Helmut Marko hat gesagt, wir sind tatsächlich auch mit ihm zufrieden, was bei Dr. Marko ja ein Riesenkompliment ist, wenn er weiß, wie der immer sonst brodelt, der Grazer. Es ist klar, wir brauchen ihn als Nummer 1 genau bei Alpha Tauri und wollen da in die Top 8, Top 7 in der Konstrukteurs-WM und da brauchen wir einen Top-Mann. Dazu ist auch klar, dass er sich ein bisschen enttäuscht geäußert hat, dass Perez, der ja in diesem Jahr nicht so geglänzt hat, wie wir das alle eigentlich erwartet haben, der Red Bull ist offenbar ganz klar auf Max Verstappens Fahrstil zugeschnitten. Da hat sich der Sergio Perez trotz seiner großen Erfahrung doch lange Zeit richtig schwer getan und nach wie vor im Qualifying fehlt da einiges, um tatsächlich Red Bull es etwas leichter zu machen und bei den Grand Prix dann taktisch mehr Möglichkeiten zu haben mit einer guten Nummer 2, die Verstappen unterstützt, so wie das ganz klar Bottas bisher ja bei Hamilton macht, ihn da unterstützt. Und so war das in den Grand Prix bis auf Monza eigentlich auch immer. Also er ist enttäuscht und hat auch gesagt, ich bleibe noch in der Familie, aber vielleicht kriege ich mit weiterhin guten Leistungen bei Alpha Tauri dann doch nochmal ein Top-Auto, das meinen fahrischen Fähigkeiten ein bisschen entspricht. Also er ist ein bisschen enttäuscht und sauer, wird aber im nächsten Jahr weitermachen. Und ich bin sicher, das Auto ist auch wirklich sehr gut. Vor allem auch auf aerodynamisch diffizilen Strecken ist es gut. Er muss sich damit jetzt einfach aktuell auseinandersetzen, dass Red Bull sich für Perez entschieden hat. Und aktuell hat er nicht angekündigt, er wird die Red Bull-Familie verlassen, weil er auch weiß, wo sind denn da die Alternativen? Kein anderes Team hat ernsthaft, ist an ihn herangetreten. Aber er will aktuell, glaube ich, ein bisschen Werbung in eigener Sache machen.
Ja, gut, was wäre, wenn George Russell die Mercedes-Familie gewissermaßen verlassen hätte? Anyways, ich habe, Christian, das zum Abschluss viel Gutes gelesen über die Dokumentation über Michael Schumacher bei Netflix. Ich gehe davon aus, du hast sie schon gesehen. Was kannst du uns davon erzählen?
Ich habe sie gesehen. Ich war in den Jahren, in denen Michael Schumacher gefahren ist, da habe ich das ja teilweise auch noch speziell in den 90ern aus der Fanposition begleitet und war nie ein großer Anhänger von Michael Schumacher. Also ich habe immer die Respekt vor den Leistungen gehabt, aber ich habe mit Damon Hill gefiebert 1994 und nicht mit Schumacher. Ja. Das zur Ausgangsposition. Aber auch wenn der Film jetzt nicht wirklich komplett neue Geschichten aus seiner sportlichen Karriere erzählt, ist er doch so aufbereitet und teilweise auch mit unveröffentlichtem Material, dass das schon Spaß macht, sich den anzuschauen. Und wer nicht mal ein Tränchen verdrückt, wenn um Suzuka 2000 zum Beispiel geht, wo dieser lange, lange, harte Weg von Michael Schumacher mit Ferrari seinen Höhepunkt findet, oder dann auch, das ist für mich die bewegendste Szene, in den letzten so 20 Minuten des Films, wo Gina, die Tochter, Mick, kennen wir ja aus der Formel 1, und auch Corinna über dieses Schicksal von Michael Schumacher sprechen. Also da wird es dann schon sehr emotional. Eine Frage, die natürlich häufig von denen gestellt wird, die ihn noch nicht gesehen haben, erfährt man denn, wie es Michael Schumacher heute geht? Man erfährt es nicht direkt. Also natürlich sagt man nicht direkt so und so und so, und man zeigt auch nicht Michael Schumacher, wie er heute ist, das ist klar. Aber Corinna und Michael geben, und Mick, Entschuldigung, geben so zwischen den Zeilen schon Anhaltspunkte. Was sie genau sagen, möchte ich jetzt gar nicht verraten, um es nicht zu spoilern für diejenigen, die ihn sich noch anschauen. Mhm. Aber es lohnt sich schon, den sich anzuschauen, also absolut. Und kleines Detail am Rande, was auch noch ein Qualitätsmerkmal ist, meine Freundin Andrea, die sich null für die Formel 1 interessiert, die hat sich den auch mit mir angeschaut und sie ist nicht eingeschlafen, sondern war durchaus gefesselt. Also man muss nicht Formel 1-Freak sein, um diesen Film zu mögen.
Dann werden wir, also ich werde mir ganz sicher bis zum nächsten Donnerstag anschauen. Über Sochi sprechen wir dann am kommenden Donnerstag, weil Dr. Helmut Marko sich nicht ganz sicher, weil er glaube, es wäre eine Mercedes-Strecke, aber wenn es nicht mal Dr. Marko weiß, dann müssen wir Stefan Ehlen, The Voice oder Christian Nimmervoll fragen kommende Woche. Das war's mit dem Motorsport Big Show 526. Danke den Stefans, danke Christian. Kurze Pause, dann machen wir weiter.
Servus, da ist der Oliver Marat und ihr hört Sportradio 360.
Ja, in der Big Show 526 beschließen wir die Kampfhandlungen wie immer mit Tennis und ich freue mich, dass ich wieder das Duo, das ich gerne auch in Halle, Westfalen trifft, persönlich nehme ich am Start. Aber zum einen von Sky Marcel Meinert. Servus Marcel.
Oh, viel zu lange nicht mehr.
Hallo. Ja, so ist es. Und Jörg Almaroth, den ich tatsächlich in Halle in diesem Jahr getroffen habe. Servus Jörg.
Guten Morgen zusammen.
Marcel, Novak Djokovic hat vor dem Finale der US Open gesagt, er wird dieses Match bestreiten, als ob es sein allerletztes wäre. Jetzt dachte ich, naja, was ist, wenn er gewinnt? Macht er dann den Pete Sampras und tritt sofort ab? Wie hast du denn das Match davor gesehen? Hattest du diesen Gedanken eventuell auch? Und warst du dann ein bisschen oder sehr überrascht, wie es denn gelaufen ist?
Beides. Ich hatte diesen Gedanken tatsächlich auch. War sehr gespannt. Da, also erstmal bin ich fest davon ausgegangen, dass er das Ding zieht, ja, dass er sich das nicht nehmen lässt. Ich hätte mir den Verlauf dieses Finals so nicht vorstellen können. In Australien schon, da war für mich Medvedev sogar der leichte Favorit mit allem, was da drumrum war. Und da haben wir offensichtlich diskutiert über eine mögliche Verletzung von Djokovic. Das war diesmal überhaupt nicht der Fall. Und trotzdem schien der Tank so leer gewesen zu sein, dass er da ja gefühlt einen ihm nahestehenden Verwandten auf den Platz geschickt hat, aber nicht sich selbst. Das habe ich so überhaupt nicht kommen sehen. Großes Kompliment natürlich an Daniel Medvedev, das dann auch so zu Ende zu spielen. Wenn man dann diese Chance realisiert, diese große Möglichkeit, die man dann da hat, kann einen das natürlich auch so sehr beschäftigen. Aber der Kerl lebt ja scheinbar in einem Eisbad. Also das ist wirklich ganz bemerkenswert gewesen. Und gut, natürlich jetzt genauso interessant, was macht Djokovic jetzt nach dieser Niederlage? Wie geht er damit um? Wann sehen wir ihn auf dem Tennisplatz wieder? Welche Ziele steckt er sich jetzt noch? Denn so eine Chance nochmal wiederzubekommen, das wird natürlich unglaublich schwer.
Ja, Jörg, das halte ich im Grunde genommen für ausgeschlossen, dass Djokovic nochmal seit die ersten 27 Spiele in einem Grand Slam-Jahr gewinnt, um den Kalender Grand Slam zu schaffen. Alex Coretia hat, glaube ich, auf Eurosport gesagt, ja, wird stärker zurückkommen. Der Dominic Thiem hat was Ähnliches gesagt. Jörg, wir erinnern uns 2016, da waren wir beide in Wimbledon, weiß ich noch. Da hatte er davor Paris gewonnen und dann gegen Sam Querrey in Wimbledon verloren, einfach weil er in ein Loch gefallen ist. Ich möchte das nicht ausschließen, Jörg. Was sagt deine Glaskugel?
Naja, zunächst hat uns ja irgendwie dieses Turnier gelehrt, dass wir irgendwie an gar nichts glauben können, dass wir wirklich nicht wissen, was praktisch am nächsten Tag passiert. Deswegen, klar, ich habe meinen Text auch mit der Formulierung beschlossen, dass diese Chance wahrscheinlich nicht wiederkommt. Aber ich will es auch nicht hundertprozentig ausschließen. Also ich hätte jetzt zum Beispiel natürlich viel eher gedacht, dass diese ganzen fast traumatischen Vorgänge in Tokio, ne, mit der Niederlage gegen Zverev, dann noch die Bronzemedaille verloren, dann dieses, naja, doch schnöde Absagen da des Mix-Spiels, also dieses ganze Ding, dass das nachhängen würde, aber man hat ja in New York lange Zeit gar nichts davon gesehen. Ich meine, er hat ja eben selbst Zverev dann noch irgendwie niedergerungen und ja, wie Marcel auch gesagt hat, der hätte das gedacht. Also ich meine, in drei Sätzen, 4-4-4, das ist wieder so eine Wette, wo du sagst, meine Güte, oder stell dir vor, du hättest jetzt diese beiden Spiele gewettet oder überhaupt dieses Turnier gewettet. Raducanu und Medvedev schlägt am Ende Djokovic in drei Sätzen. Herrgott, keiner von uns müsste jemals wieder arbeiten. Also wie gesagt, ich glaube nicht mehr an diese zweite Chance, aber ich habe jetzt auch nicht wirklich gedacht, dass er sozusagen mit einem Paukenschlag jetzt seine Karriere in New York beenden würde. Dazu ist er doch zu sehr rational natürlich veranlagt und sagt sich, okay, I'm playing for history, und das bedeutet, meine Güte, so viel wie möglich oben draufsetzen, damit mir keiner jemals nahe kommen kann und damit ich eben vielleicht am Ende 24 Grand Slams habe gegen die 2020 der beiden Herrschaften, mit denen er sich lange da gestritten hat. Wobei, wie gesagt, die ganze Gefechtslage ist ja sozusagen einfach eine andere geworden. Ich denke, da kommen wir vielleicht noch drauf. Wir haben jetzt die Ära der großen Dreis beendet. Ja. Punkt aus. Also jedenfalls, wenn wir die drei nehmen, also das ist bestenfalls noch zwei. Und auch bei den Zweien muss man vielleicht ein Fragezeichen setzen.
Ja, also Jörg spielt sicherlich darauf an, Marcel, dass wir Rafael Nadal vor kurzem noch auf Krücken gesehen haben auf Instagram. Ich kann es mir ganz schwer, ich diskutiere auch gerne mit meinem Sohn drüber, also Federer wird nicht mehr zurückkommen. Das hat der Simon Graf auch in New York so ein bisschen anklingen lassen, als ich mit ihm gesprochen habe, und Nadal weiß man auch nicht. Wie muss man das Abschneiden von Alexander Zverev bewerten, Marcel, der dann über 50, ich dachte, dass Zverev eine Chance hat, also im Laufe des Turniers dann, weil Djokovic mir schon auch gegen Brooksby schon ziemlich tight vorgekommen ist. Er verliert gegen Nishikori einen Satz, was er nach dem 6-2, 6-0 bei Olympia, was mich auch ein bisschen überrascht hat. Müsste Zverev ein bisschen enttäuscht sein? Er selbst war es ja, weil er sagt, na, es ist wie wenn man von einer Freundin verlassen wurde. Oder ist es aller Ehren wert, in 5 Sätzen gegen den besten Spieler der Welt auszuscheiden?
Naja, am Anfang musst du natürlich enttäuscht sein, weil die Form so gut war wie vielleicht noch nie. Du rechnest dir eine ganze Menge aus, hast Djokovic gerade 3 Wochen vorher geschlagen, gehst dann über 5 Sätze, hattest in diesen 5 Sätzen auch immer wieder Momente, an die du dich zurückerinnern wirst und sagst, ah, da, und wenn du da das Break im zweiten und möglicherweise durchservierst und dann 2-0 Sätze vorne, wird es ein anderes Match und all solche Kleinigkeiten, dann muss man natürlich zuerst enttäuscht sein. Gleichwohl, mit ein bisschen Abstand, hat er ein hervorragendes Turnier gespielt, hat wahrscheinlich dann am Ende einen Assist dazu geleistet, dass Medvedev das Turnier gewonnen hat. Das wird ihm relativ wenig helfen, aber er kommt auch auf Grand Slam Ebene näher ran. Ich finde die Einstellung grundsätzlich richtig, dass er jetzt sich da nicht hinstellt und sagt, ich bin damit zufrieden, so wie ich gespielt habe, sondern natürlich muss das Ziel eines Alexander Zverev, so wie er aktuell auftritt, sein, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen, ohne jetzt sagen zu müssen, es muss bei den Australian Open sein oder es muss bei den French Open nächstes Mal sein. Er muss einfach versuchen, sich für jedes Turnier so optimal wie möglich an den Start zu bringen. Das hat er diesmal geschafft, ist durch die ersten Matches so gut durchgerauscht wie auch. Noch nie bei einem Grand-Slam-Turnier hat so wenige Körner gelassen, wie es nur geht. So, und wenn man dann gegen den bis zu diesem Zeitpunkt absolut unangefochtenen Spitzenmann verliert, dann muss man das zur Kenntnis nehmen, aufstehen und beim nächsten Mal wieder angreifen. Da ist ihm kein Zacken aus der Krone gebrochen, meiner Meinung nach.
Hm. Und Jörg, wir hatten ja im Frühjahr auch ein kleines bisschen drüber gesprochen, dass er vielleicht neuen Input braucht, dass der Papa alleine, er hat ja noch einen zweiten Trainer, aber dass das Trainerteam vielleicht erweitert werden müsste. Da scheint jetzt bei Zverev zumindest in dieser Hinsicht alles im Reinen zu sein.
Ja, ich will nur noch einen ganz kurzen Satz sagen. Also ich teile ja diese Meinung auch, dass er natürlich bis zu dem Djokovic-Match natürlich das den besten, konsequentesten Grand Slam seiner Karriere gespielt hat, mit diesen Siegen. Ne? Er hat zum ersten Mal wirklich keine Kraft vergeudet und so weiter. Aber der Punkt ist, in manchen dieser großen Spiele sind es halt immer noch wieder diese Kleinigkeiten, wo du denkst, da fehlt eben noch ein bisschen, ne? Was wäre im dritten Satz diese Chancen, die er da hat liegen lassen. Also Djokovic war da auch nicht so hundertprozentig sattelfest. Es wäre also schon möglich gewesen, ihn also auch an dem Tag zu schlagen. Nichtsdestotrotz, klar, er hat sich insgesamt sortiert, er steht gut in diesem Rennen da, aber es ist ja auch eigentlich auch wieder klar geworden in New York. Klar. Da ist der Djokovic sozusagen, der verliert ein ganz großes Match beim Grand Slam und Zverev ist nicht der Sieger, sondern Medvedev ist der Sieger. Also du siehst, es ist ja da auch in dieser zweiten Reihe, kann man das ja nicht nennen, um Himmels Willen. Aber da sind auch andere im Spiel und Medvedev ist halt jetzt ein großer Player. Ne? Er ist eigentlich der größte Player da geworden, der jetzt eben auch, naja, wie man so schön sagt, eben einmal das Gefühl jetzt schon gekannt hat, durchgespielt, diesen Grand Slam durchgespielt zu haben, ne? Bis zum Sieg. Und naja, also es wird nicht einfacher. Also Zverev hat ja im Grunde bei den beiden letzten US Open jedes Mal wirklich eine ziemlich schmerzhafte Erfahrung gemacht, ne? Dass also alle Großen letzten Endes früher oder später verloren haben und er trotzdem nicht der Sieger ist. Ne? Wobei das letztjährige Erlebnis natürlich ein viel bittereres gewesen ist, als das in diesem Jahr, würde ich meinen. Ja. Trotzdem, klar, um auf die Frage nochmal zurückzukommen, die Mannschaft steht und ich fand es kam ja von beiden Seiten mit Jess Green, ne, dass er zum einen natürlich sagt, okay, ich will mich vielleicht nicht mehr so viel reisen, andererseits aber vielleicht auch schon die klare Ansage war, ich brauche vielleicht einfach jetzt einen neuen Input, ne, und plötzlich wolltest du dir irgendeinen verrückten walisischen Menschen, der sich irgendwie schon mal den Finger hat, irgendwie abnehmen lassen, um bei der Weltmeisterschaft teilzunehmen. Also ja, ich finde es gut und man wird sehen, ob es über die Jahre eben dann doch nochmal Veränderungen gibt, ob die eiserne Regel Family First dann bis in alle Ewigkeiten Bestand hat. In jedem Fall, ja, Zverev ist in jedem Fall in einer ganz guten Ausgangslage. Das muss man einfach trotzdem mal festhalten.
Ja. Marcel, wen siehst du außer Medvedev? Tsitsipas mit dieser ganzen Geschichte, im Grunde hat er keine Regel verletzt. Wir haben ja auch schon, und du hast sicherlich auch mit anderen Leuten schon drüber gesprochen, Tsitsipas, ist er auf einem Level aus deiner Sicht mit Medvedev und mit Zverev oder hat der jetzt ein kleines bisschen durch diese ganzen anderen Umstände vielleicht um zwei Mühe den Anschluss versäumt?
Ist halt immer die Frage, was wir auf einem Level bezeichnen. Grundsätzlich würde ich sagen, ja, er war vor allen Dingen während der Sandplatzsaison absolut oben mit dabei. French Open müssen wir jetzt nicht länger drüber reden. Und natürlich hat dann dieses Finale, dieses Verlorene gegen Novak Djokovic dann Spuren hinterlassen. Und solche Phasen werden alle, wenn wir jetzt mal Zverev, Medvedev, Tsitsipas als diejenigen nehmen, die sich da vielleicht am ehesten, Dominic Thiem nach der Verletzung eingeklammert, darum beigen, die Führungsposition unter sich auszumachen. Solche Phasen werden alle mal haben. Und es kommt darauf an, wie man damit umgeht, ob man da möglicherweise Stärke draus zieht. An Medvedev ist auch mal dann stark, wenn er einen richtigen Lauf hat, wenn der dann mal unterbrochen wird, dann haben wir auch gesehen, dass es 2020 mal ein bisschen dauern kann, bis er den Faden dann wieder aufnimmt. Und insofern wird es sehr spannend zu beobachten sein, wer da Konstanz entwickelt. Und wenn sich dann so Nebenkriegsschauplätze auftun, wie das Toilettengate mit Tsitsipas, dann hilft das natürlich nicht. Und ich will jetzt das nicht wieder in alle Einzelteile zerlegen und darauf rumhacken. Und natürlich hat er keine Regel verletzt. Aber was mir bei ihm da gefehlt hat in dieser Situation, ist das Bewusstsein dafür, dass das ein Problem ist, dass er da macht. Und dass man darüber sprechen muss und dass das was mit Sportsgeist zu tun hat. Und das hat er nicht verstanden. Und das ärgert mich. Das ärgert mich massiv, weil das eigentlich basic ist, und sich dann immer nur auf die Regeln zurückzulehnen, ist mir zu billig, vor allen Dingen in der Position, in der sich Tsitsipas mittlerweile befindet, als eines der größten Vorbilder, das wir in diesem Sport haben.
Und wir wissen, was
ist eine Regeländerung einfach, ne? Also ja. Das heißt eine Regeländerung. Ich meine,
ja, klar, das ist die Konsequenz.
Also ich denke, wir haben ja, das ist ja natürlich in Vergessenheit geraten bei der akuten Situation, aber wir haben natürlich schon bei anderen Grand Slam Turnieren, jetzt tatsächlich eher bei den Frauen Situationen gab, wo Spielerinnen, ich glaube, weiß es nicht mehr jetzt genau, aber das ging ja weit über 10 Minuten hinaus. Und das geht ja nicht. Und man muss natürlich auch Lösungen finden für diese, wenn du draußen in New York auf Courts, na 17, aber irgendwo weit draußen spielst, dann weißt du natürlich als Spielerin, wenn du dann einen Toilettenbreak nimmst, das dauert ewig, ne? Da einmal durch die ganze Masse hin und her und also, wie gesagt, das ist echt noch eine Aufgabe für die Veranstalter, weil es einfach darum geht, dieses Spiel auch konsequent durchzuziehen, ne? Und nicht diese ganzen Mätzchen und so weiter durchziehen zu erlauben. Also das ist wirklich ein Unding. Und wer ja mal den Account von unserem Freund Brad Gilbert verfolgt, das ist ja auch eines seiner Lieblingsthemen, ja. Meines Übrigen auch über die letzten Jahre gewesen, dass das also wirklich eine elementare Verletzung dieses, naja, Spielgedankens einfach ist. Ne? Also da müssen sich alle drum bemühen, dass man da im Übrigen, das führt jetzt noch viel weiter und führt uns heute zu weit, aber es geht ja auch darum, dass sich Leute wegen Krämpfen und so weiter behandeln lassen. Das geht nicht. Ja. Das geht nicht. Ne? Das geht nicht. Wenn du einen Krampf hast, dann hast du ein Problem, das aus dem Spiel entstanden ist. Das ist keine Verletzung im engeren Sinne. Und dann muss, ja, entweder gibt es dann
gibt's Zeit, auf, oder? Ja.
Time Violation oder du gibst auf oder was auch immer. Aber ich meine, das ist da muss man wirklich einmal drüber nachdenken, was da die Regeln wirklich schärfer zu fassen, um auch ja diesen wirklich ewigen Mätzchen Einhalt zu gebieten. Und bevor wir jetzt sowieso vielleicht drauf kommen, muss man mal sagen, im Frauenfinale Wahnsinn, ne? Wie clean dieses Spiel war in jeder Beziehung.
Ja. Und dann aber trotzdem gibt's auch noch eine Verletzungsunterbrechung, Marcel. Aber natürlich, wenn Emma Raducanu blutet am Knie, dann gibt's ja auch keine zwei Möglichkeiten. Jetzt hat Marcel dieses Frauenfinale Raducanu gegen Fernandes von den Quoten her in den USA zumindest, die in Deutschland und Österreich kenne ich nicht, aber in den USA hat bei den Damen mehr Menschen zugeschaut als bei den Männern. Ich weiß nicht, wir haben Bianca Andreescu gesehen, 2019. Mir geht es bei den Frauen so schnell immer mit dem Next Big Thing, und jetzt ist Emma Raducanu the Next Big Thing, und Fernandes hat den deutlich schwierigeren Weg gehabt, wenn man sieht, wen die alle geschlagen hat. Ich wage noch nicht in Begeisterung auszubrechen, Marcel. Wie begeistert bist du von diesem Finale oder generell von der Gemengelage, die sich aus diesem Finale ergibt bei den Frauen?
Ich bin begeistert gewesen von dem Finale, von der Art und Weise, wie die beiden das Ganze interpretiert haben, angegangen sind, was sie für Mentalität gezeigt haben. Großartig, hervorragend, genial fürs Damentennis, allerbeste Werbung international. Aber was das dann mit diesen beiden macht und was das dann auch mit dem Sport macht in den kommenden Jahren, das wage ich wirklich nicht zu prophezeien, denn du hast völlig recht, wir haben solche Einschläge schon das ein oder andere Mal gehabt, zugegebenermaßen nicht in dieser Heftigkeit, weil eine 18-Jährige aus der Qualifikation, ja. Viel mehr Sporthistorie geht nicht, das ist absolut auf einem Level mit Becker 85 in Wimbledon. Was daraus wird, es ist eine ganz andere Zeit als damals vor 35 Jahren, ist unglaublich, unglaublich schwer zu sagen, weil natürlich jetzt noch mehr einprasselt auf beide, nicht nur auf Emma Raducanu, auf beide, weil Erwartungen geschürt werden. Dann kommt ein Jürgen Klopp daher und sagt, Raducanu ist das größte Talent dieses Jahrhunderts. Schönen Dank. Und damit soll sie dann jetzt irgendwo nächste Woche in, nee, Luxemburg ist diese Woche, weiß ich nicht, dann bei einem Turnier wieder spielen. Das wird sehr, sehr spannend zu sehen sein. Ich würde mir wünschen, dass das ein großer Push ist, den das Damentennis wirklich sehr, sehr gut gebrauchen kann. Ich wage das irgendwie zu bezweifeln und bin wirklich gespannt darauf, das zu beobachten, wie viel Nachhaltigkeit da drin ist und wie die beiden das jetzt auf Strecke bringen können. Denn das hat ja keine von beiden bisher im Ansatz, nicht mal über wenige Wochen, wenige Monate halten können, dieses Niveau. Und deswegen ist eine Prophezeiung da auch extrem schwierig. Ein Anfang ist gemacht. Ich finde es toll, dass sich da so eine Tür öffnet. Aber jetzt zu sagen, das Damentennis ist gerettet, das ist mir dann noch ein bisschen früh.
Na, Franny und Jörg, weil man nicht vergessen darf, denke ich, dass Leute wie Sabalenka, wie Barty, ja auch Osaka, sollte sie wieder Tennis spielen, die sind ja auch alle noch jung. Also es ist ja eine komplett andere Gemengelage als bei den Männern.
Das stimmt. Ich bin hundertprozentig bei Marcel. Es macht keinen Sinn, diese beiden Vorhersagen jetzt zu treffen. Ich glaube einfach, sagen wir mal so jetzt dann doch mit etwas Vorsicht kann man, glaube ich, sagen, dass die beiden etwas einfach von ihrer Persönlichkeitsstruktur wirken auf mich positiver als oder unkomplizierter vom Naturell als, also ich meine, aus Naomi Osaka werde ich in meinem Leben nicht mehr schlau, von weiß ich nicht, jetzt wieder Weltschmerz zur Met Gala und hin und her und was weiß ich nicht, von Vogue Titel Cover Shootings zur tiefsten Frustration und hin und her und was weiß ich. Also ich glaube, das ist auch irgendwie eine Wahnsinnssache, wo man irgendwie ihren Agenten oder dieses ganze Konglomerat, was dahinter steht, hinterfragen muss. Und naja, wir haben auch andere gehabt, Bianca Andreescu, ewig verletzt natürlich, ne? Ich meine, die letzte einzig irgendwie halbwegs stabile Figur oder Figuren vielleicht dann doch, waren ja Halep und Barty, ohne dass die auch jemals irgendwie natürlich eine Dominanz oder so ausgeübt hätten. Das kann und will ich ja, oder will ja keiner von uns wahrscheinlich jetzt von Raducanu oder Fernandes oder sowas erwarten. Ich denke, es ist einfach, für die würde es ja reichen, ja, einfach eine Rolle da vorne mitzuspielen, ne, als eben ewige Mitbewerberin, wo ich jetzt natürlich wirklich ein bisschen Sorgen habe, ist natürlich jetzt bei Raducanu diese ganze britische Presse, die ja jetzt schon wirklich sich, die ausgeflippt ist, regelrecht wieder fast so wie weiß ich was, Dinge, die, wo man dachte jetzt, das ist eigentlich längst vergessen, ne? Die Boulevardblätter, die da also wirklich jetzt sich in Seitenweise und was da alles jetzt natürlich schon noch nebenher mit reinspielen, angeblich die erste Billion-Dollar-Spielerin und was nicht alles. Klar, das wird nicht ohne Spuren bleiben. Und man kann nur hoffen, dass sie jetzt, Leute um sich herum hat, die dieses Ding managen können. Und naja, wer könnte es besser als Maxchen Eisenbart natürlich? das muss man ja sagen. Also wenn einer diese Aufgabe hat und glaubt, er ist dann wesentlich kompetenter als der Stuart Tuckett, der das, also bei Naomi Osaka, glaube ich, aus dem gleichen Laden ja eigentlich, aber das nicht wirklich hinkriegt, diese Frau in irgendeine Spur zu setzen. Naja.
Tja, jetzt gibt's einen ganz harten Cut zum Abschluss. Aaron Hunt hat ein Unentschieden vorhergesagt. Samstag 20.30 Uhr, Marcel, Werder Bremen gegen den Hamburger Sportverein. Was sagt der, nimmst du dieses Unentschieden, Marcel?
Nee, nehm ich nicht. Unentschieden waren zuletzt ein bisschen zu viele. Wobei Werder sich gefangen hat und sich stabilisiert hat. Ich habe es ja in Ingolstadt gesehen letzte Woche. Ich werde auch noch die Zusammenfassung dieses großen Stücks zweitiger Fußball machen,
wie ich
da im Zaum halten kann. Aber es ist doch gut, dass beide da jetzt endlich mal mit einem positiven Gefühl dann in so ein Nordderby reingehen und die Fans sich tatsächlich um die wenigen Karten reißen, die es dann da gibt. Insofern versuche ich mir das mal einigermaßen entspannt anzugucken und warte dann auf die 96. Minute. Dann gucken wir mal.
Ganz kurz noch, Marcel, du wirst heute Europa League machen, aber für Sky Sport Austria. Habe ich das richtig auf dem Zettel?
Ja, richtig, genau. Frankfurt gegen Fenerbahce Istanbul. Für die lieben Kollegen in Österreich ist das gestern schon in der Champions League Konferenz mit fünf anderen Österreichern zusammen.
Ach, das hat
sehr viel Spaß gemacht. Ich habe mein Vokabular extrem erweitert.
Bitte, dafür sind wir da.
Ein bisschen was dazukommt diese Saison. Das wird sehr lustig.
Sehr, sehr schön. Und Jörg, deine Kurzprognose für Augsburg gegen Gladbach. Befreiungsschlag las ich nach dem Heimsieg der Gladbacher gegen Bielefeld.
Naja, also nach dem Spiel jetzt vom Befreiungsschlag zu sprechen, ich glaube, es wird ein schmutziges 2-1 für Augsburg.
Oh, ja gut, da müsste Augsburg zweimal ins Tor treffen. Das werden wir uns ganz, ganz gepflegt anschauen, ob das möglich ist. Jörg Almaroth und Marcel Meiner, danke euch beiden. Das war's, die Big Show 526, Sportradio 360.
Das war die Big Show auf sportradio360.de. Folgen Sie uns auf Twitter, klicken Sie den Gefällt-mir-Button auf unserer Facebook-Seite und abonnieren Sie uns via RSS-Feed oder auf iTunes. Die nächste Ausgabe der Big Show gibt es am kommenden Donnerstag. Bis dahin sollten Sie die Zeit nutzen und die weiteren Angebote auf sportradio360.de wahrnehmen. Play Ball!
Da ist gar nichts toll!